Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Es geht um das Ich des Menschen, das Ich als geistiger Wesenskern des Menschen. Wir wollen uns also ein bisschen damit beschäftigen, was ist der Mensch, was ist das eigentlich Geistige in ihm. Nicht nur das Wort Ich ist ja sehr geläufig heute und es ist in aller Munde, aber ich habe manchmal den Eindruck, die wenigsten wissen eigentlich, was das Ich wirklich ist. Und vor allem, wie es sich unterscheidet von dem, was man als Ego bezeichnen kann. Das sind zwei Dinge, die sehr gerne miteinander verwechselt werden, die aber, wie ich Ihnen heute ein bisschen nahebringen will, eigentlich diametral entgegengesetzt wirken in einer gewissen Weise. Und wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Also, wenn man sagt, dass das Ich als Geistiges soll sich entwickeln und soll den Egoismus überwinden, ja, dann muss man sich aber auch bewusst sein, dass wir Egoismus in einer gewissen Menge auch durchaus brauchen, um überhaupt als Mensch hier auf Erden leben zu können. Also nur im Altruismus sozusagen schweben zu wollen, funktioniert nicht. Also wir brauchen auch den Egoismus. Und das Ich ist aber etwas anderes, es ist etwas Geistiges. Und die Frage ist, was ist überhaupt das Geistige? Das ist schon die nächste Frage. Als Wort ist es ja auch sehr geläufig, aber was ist das Geistige überhaupt? Das Geistige ist, wenn man so will, das eigentlich schöpferische Prinzip in der Welt. Das ist etwas, was sich nicht ableiten lässt aus dem bereits Daseienden, aus dem bereits Vorhandenen, sondern etwas, das immer wieder schöpferisch etwas Neues in die Welt bringt. Geist ist vor allem etwas, was sich selbst ununterbrochen neu erschafft. Das heißt, dass eigentlich in einer beständigen Bewegung ist. In einer so rasanten Bewegung, dass man es kaum fassen kann. Das macht es so schwierig. Und etwas davon, von diesem schöpferischen Prinzip, tragen wir in unserem Ich. Und wenn wir es im Großen betrachten, ist es das schöpferische Prinzip, aus dem die Welt hervorgegangen ist. Und auch da ist es aber wahnsinnig schwer zu fassen. Und etwa wenn man die Welt, wie es heute üblich ist, vor allem naturwissenschaftlich betrachtet, dann ist genau der Punkt, wo man ans Geistige kommt, das ist die Grenze, bis zu der die Naturwissenschaft hinkommen kann. Was erfasst die Naturwissenschaft? Sie betrachtet das Gewordene, das bereits Vorhandene. Das ist aber bereits das, was nicht mehr geistig ist. Geistig ist das, was dahinter steht, das erst tätig war, um das hervorzubringen. Und wir können es aber im Äußerlichen erst erfassen, wenn es da ist, wenn es geworden ist. Also der Geist ist ein nicht gewordenes, sondern ein ständig werdendes, ein immer neu werdendes. Im ganz großen Stil ist es das, was man halt dann mit Gott bezeichnet oder mit den Schöpfergöttern bezeichnet, weil wenn man sich etwa anschaut, das Alte Testament ist ja da eigentlich nicht von Gott direkt die Rede, sondern von einer Mehrzahl von Göttern, interessanterweise. Wenn man sich den hebräischen Urtext hernimmt, sieht man, dass am Anfang die Elohim den Himmel und die Erde schufen. El ist der alte hebräische Gottesname oder überhaupt im Orient ein sehr verbreiteter Gottesname und Elohim, Him, ist die Mehrzahl. Also man hat es mit einer Mehrzahl, mit einer Gemeinschaft von Göttern zu tun, die laut Bericht des Alten Testamentes diese Welt hervorbringen, in einer gewissen Weise aus dem Nichts hervorbringen, denn am Anfang ist einmal gar nichts da. Es ist interessant, dass die Naturwissenschaft aber in einer gewissen Weise seit der Zeit, als Steiner gewirkt hat, ja auch zu einer nicht unähnlichen Anschauung gekommen ist, allerdings nur von der Außenseite betrachtet, denn bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts dachte man, naja, die Welt ist aus physikalischer Sicht gesehen, die hat es immer gegeben und wird es immer geben. Also Raum und Zeit sind unendlich und das heißt ohne Anfang, ohne Ende. Und die Frage ist also, wie das zustande gekommen ist. Also nach der alten Anschauung kann man sich die Frage eigentlich gar nicht stellen. Hat es halt immer gegeben. Nach der neueren Anschauung, zu der die Naturwissenschaft gekommen ist, namentlich also aufgrund der Arbeiten von Albert Einstein, der ja seine Relativitätstheorie entwickelt hat und im Zuge dieser Entwicklung der Relativitätstheorie herausgefunden hat, das ganze Universum müsste eigentlich veränderlich sein. Der Raum ist nicht unendlich groß, sondern er ändert sich im Laufe der Zeit. Er war einmal vielleicht ganz klein, und das ganze Universum dehnt sich aus im Laufe der Zeit. Das hat sich aus seinen Untersuchungen heraus einmal rein theoretisch zunächst ergeben. Naja, Theorie ist einmal eine Hypothese. Und später haben dann die Astronomen aber gefunden, dass tatsächlich zu bemerken ist, wenn man mit den Teleskopen in den Himmel hinausschaut, dass sich die Sterne von uns wegbewegen. Mit einer eigentlich rasanten Geschwindigkeit von uns wegbewegen und trotzdem die so groß ist, merken wir aber nichts. Also wir sehen nicht irgendwelche Lichtstreifen davonfliegen. Aber in Wahrheit, wenn man es genauer untersucht, bewegen sich die Sterne alle von uns weg. Ach, wieso gerade von uns? Weil wir das Zentrum der Welt sind? Ja, es bewegt, weil sich das Universum ausdehnt, bewegt sich alles von allem immer weiter weg. Das heißt, die Zwischenräume werden sozusagen immer größer. Es ist also eine Expansionsbewegung, die nur sehr schwer vorstellbar ist, weil Einstein beschreibt das Ganze nicht in unserem normalen dreidimensionalen Raum, sondern in einem vierdimensionalen Raum. Den können wir uns schon wieder nicht vorstellen. Unser Anschauungsvermögen ist auf drei Dimensionen beschränkt, aber unser Denkvermögen nicht unbedingt. Man kann in beliebig vielen Dimensionen denken, also gerade in der Natur, gewisse Schlüsse daraus zu ziehen. Vieles natürlich sehr hypothetisch, aber immerhin, manches ist also auch durch die Beobachtung abgesichert. Eben, dass eine gewisse Expansionsbewegung im Kosmos da ist, so viel können wir feststellen. Und das hat halt dann zu der Vermutung geführt, es habe einmal einen Urknall gegeben, also irgendwann ist ja, das Nichts explodiert und aus dem ist die Welt hervorgegangen. Und es gibt jetzt die verschiedensten Anschauungen, wie das weitergeht, ob das sich unendlich lange ausdehnen wird und immer weitergeht. Oder andere sagen ja, irgendwann wird das aufhören und das Ganze wird wieder sich zusammenziehen und wird wieder zu einem Punkt zusammenstürzen und dann im Grunde aus der Erscheinung heraus verschwinden. Und auch was die Naturwissenschaft sagt, und damit schon den Materialismus des 19. Jahrhunderts schon ziemlich weggewischt hat, ist, dass am Anfang es so etwas wie Materie überhaupt nicht gegeben hat. Also als dieser Urknall begonnen hat, dann war das, wenn man so will, ein gewaltiger Energieblitz, also Hitze, Licht, vielleicht irgend so etwas Strahlungsartiges, das da herauskommt und das noch lange nicht so greifbare Materie ist. Das ist also ein sehr, sehr langer Prozess, bis sich erst diese Strahlung, wenn man so will, diese Energie verdichtet hat zu einer äußeren Erscheinung, die wir jetzt Materie nennen. In Wahrheit steckt da immer noch ungeheure Energie drinnen, nur sie schläft da drinnen, sie ist gefangen da drinnen. Ich erzähle das den Schülern immer im Unterricht, auch wenn man nur die Energiemenge freisetzen könnte, die so in einem daumengroßen Stück Materie drinnen steckt. Dann würde das ausreichen, um ganz Wien dem Erdboden gleich zu machen. So viel Energie steckt da drinnen. Also wenn man den Tisch da umsetzen würde in Energie, das heißt die Energie befreien, entfesseln würde, die da drinnen steckt, dann wird wahrscheinlich die halbe Erde nicht mehr stehen. So viel Energie steckt da drinnen. Und man kann sich vorstellen, also am Anfang war das Universum voll dieser brodelnden Energie und durch eine Art Abkühlungsprozess haben sich langsam immer dichtere Strukturen herausgebildet. Das sind also Anschauungen, die Naturwissenschaft gefunden hat, die es im 19. Jahrhundert in der Art also noch nicht gab. Interessant ist, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Rudolf Steiner seine Anthroposophie entwickelt hat, er auch so gewisse Entwicklungsschritte der Welt gezeigt hat, wo die Welt zuerst einmal eine reine Wärme, eine reine Hitze, eine reine Feuerwelt ist, die sich dann langsam stufenweise erst verdichtet, einmal zu einem gasartigen, luftartigen Zustand, später zu etwas wässrigem, und dann dauert sehr lang, bis erst wirklich die feste, für uns greifbare Materie entsteht. Das ist also etwas sehr Spätes und etwas, was auch im Kosmos gar nicht so verbreitet ist. Nicht, wenn man in den Kosmos hinausschaut, dann das meiste, was man findet, ist Gasartiges, Luftartiges. Im kosmischen Maßstab gibt es hauptsächlich Wasserstoffgas. Das ist das dünnste und leichteste aller Gase und das ist sehr, sehr, sehr heiß. An manchen Stellen zumindest, dazwischen gibt es wieder eiskalte Stellen, also unser ganzer Kosmos ist hauptsächlich ein, naja, man könnte sagen, differenzierter Wärmeorganismus. Das ist einmal das ganz Grundlegende, was dahinter steckt. Und wir auf Erden sind halt in der besonderen Position, da etwas zu haben, wo wir fest drauf stehen können. Und wo wir uns drauf stellen können und wo wir uns aufrichten können. Und das ist etwas ganz Wesentliches für unser Ich. Die Griechen haben den Menschen den Anthropos genannt, den Aufständigen, wenn man so will, den Aufstehen, der gegen die Erde aufsteht, der sich erhebt. Was im Übrigen der ganz große charakteristische Unterschied zum Tier ist. Kein einziges Tier hat natürlicherweise eine vollkommen aufrechte Haltung. Selbst wenn sich so ein Affe oder was aufrichtet, dann sieht man, wie bautschert auf gut wienerisch diese Haltung eigentlich ist. Es ist nicht seine natürliche Haltung. Und man sieht es auch in seinem ganzen Körperbau, dass eben die vorderen Extremitäten immer noch sehr stark eigentlich aufs Gehen ausgerichtet sind. Sie sind viel länger und nicht so sehr also dafür gedacht sind, frei beweglich in der Welt zu schaffen, frei beweglich in der Welt Seelisches auch auszudrücken, weil wir gebrauchen unsere Hände, unsere Arme nicht nur um Werkzeuge zu bauen, sondern wir brauchen sie zur Gestik, wir brauchen sie, um unser Inneres eigentlich kundzutun. Und das tut der Affe im Wesentlichen nicht. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Eigentlich der wesentlichste Unterschied sogar zwischen dem Tier und dem Menschen, obwohl wir sonst sehr viel zweifellos gemeinsam haben, wenn man sich das so den Körperbau anschaut, die Organe und selbst das Knochensystem und so, da findet man sehr viele Verwandtschaften und im 19. Jahrhundert ist ja dann die Entwicklungslehre auch entstanden, die Darwin'sche Entwicklungslehre zunächst einmal, die sicher das Richtige an sich hat, dass von der ganzen Formgestalt her Mensch und Tier etwas in der Form gemeinsam haben. Die Frage ist nur, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also laut Darwin'scher Lehre halt, naja, irgendwie zufällig. Zufällig. Zufällig sind irgendwelche Veränderungen entstanden, Mutationen, wie man das nennt, und die halt besonders lebensfähig waren, sind übergeblieben und irgendwann ist halt aus dem Wurm der Herr Professor, der Herr Universitätsprofessor entstanden. Es hat halt viel Zeit gebraucht, aber es ist halt ein Zufall, dass es uns gibt. Und könnte auch ganz andere Wesen geben, die jetzt da dominierend auf der Erde herumspazieren, laut Ansicht also dieser Entwicklungslehre. Wie gesagt, das Faktum, dass vom Körperbau her eine Gemeinsamkeit da ist, das ist sicher nicht zu leugnen, das ist eine Tatsache. Die Frage ist, was die Ursache ist, ob es wirklich nur blinder Zufall ist oder ob man vielleicht ja sogar das Wort Zufall gebrauchen kann und da aber etwas anderes noch hineinkommt, etwas Schöpferisches nämlich, das weitergestaltet aus einfachen Formen, komplexere Formen herausgestaltet, die dann schließlich so weit kommen, dass eine Gestalt entsteht, die sich wirklich aufrichten kann und die Träger des Selbstbewusstseins werden kann. Unser Ich ist auch verbunden mit dem Selbstbewusstsein. Wir sind uns unserer selbst bewusst. Bei den Tieren ist das nämlich nicht, oder jedenfalls nicht in dem Grade der Fall wie beim Menschen. wir Menschen haben das ganz Besondere, dass wir uns bewusst der Welt gegenüberstellen können. So erleben wir die Welt. Wir erleben eigentlich uns der Welt gegenübergestellt. Wir haben, sagen, ich bin da und dort ist die Welt. Das Tier erlebt die Welt nicht so. Das Tier erlebt sich in einer gewissen Einheit mit der ganzen Welt, mit seiner Umwelt, mit der fühlt es sich verbunden. Man kann eigentlich ohne weiteres sagen, das Tier ist seinem Erleben noch so groß wie sein ganzes Territorium. Das ist alles seines. In dem fühlt es sich drinnen. Aber es hat nicht die Möglichkeit zu sagen, so, aha, ich bin der Hase sowieso und da schaut jetzt die böse Schlange mich an. So, es erlebt Angst, Gefühle, alles Mögliche, das durchwebt sein ganzes Bewusstsein, aber es kann sich nicht trennen. Ein bisschen was können wir davon nacherleben im Traumbewusstsein, wo wir uns auch nicht so ganz klar von dem Erlebnis trennen können. Und interessanterweise, zumindest wenn man in die Bibel hineinschaut, in die Schöpfungsgeschichte, machen wir das ein bisschen etwas nach, was im Großen dort die Götter machen, diese Elohim. Ich spreche also bewusst in der Mehrzahl jetzt zunächst einmal. Denn da gibt es immer wieder so eine wiederkehrende Formel im Sechstagewerk. Also die Elohim sprachen, es werde Licht. Das ist übrigens nicht gleich am Anfang das Sprechen. Am Anfang sind es nur stumm. Ein bisschen dauert es also, bis sie zu sprechen beginnen. Zuerst in der Mitte des ersten Schöpfungstages fangen sie zu sprechen an. Wir werden noch darauf kommen, dass das auch etwas zu bedeuten hat. Und dann sprechen sie also, es werde Licht und es ward Licht. Und dann besahen sie ihr Werk und sie sahen, es war gut. Das heißt, sie sind zunächst schöpferisch tätig und dann stellen sie sich ihrem Werk, das sie hervorgebracht haben, gegenüber und sagen, es ist gut geworden. Das zieht sich jetzt durch die ganzen Schöpfungstage immer wieder durch. Es ist immer, sie sprechen aus, es werde dieses, dann wird geschildert, ja, ja, und das ist jetzt geschehen und es war so und sie betrachten es und es war gut. Das heißt, auch diese Schöpfergötter, sie gehen uns in dem voraus, dass sie sich einer Welt gegenüberstellen. Wir stehen einer fertigen Welt oder einer mehr oder minder fertigen Welt gegenüber. Also der Unterschied zu den Schöpfergöttern ist zunächst einmal der, dass die diese ganze Welt erst hervorbringen. Vorher ist sozusagen nichts da und jetzt bringen sie etwas hervor und das betrachten sie dann. Und sie sehen eigentlich in dem, was sie hervorgebracht haben, die Spuren ihrer eigenen Schöpfertaten. Aber bewusst werden sie sich dieser Schöpfertaten eben in dem Moment, wo sie sich ihnen betrachtend gegenüberstellen können. Also indem sie ihr Werk betrachten können. Das ist etwas sehr Interessantes. Wir Menschen haben es zunächst einmal mit einer fertigen Welt zu tun, in die wir hineingestellt sind, die wir aber beginnen, gerade durch unser Ich, auch schöpferisch zu verändern. Das ist ja gerade das, was der Mensch tut, dass er also in die Welt etwas ganz Neues noch hineinbringt, sei es im künstlerischen Schaffen. Schon die ersten Menschen haben das getan, schon wenn sie die ersten Werkzeuge bauen oder so etwas und die ersten Verzierungen darauf machen, die ersten Kunstwerke schaffen, weil wenn sie also an Venus von Milo denken oder irgend sowas kommt in der Natur von selbst nicht vor. Es ist also ein anfänglicher, primitiver Versuch des Menschen selbst Schöpfer zu werden. Und wir können es, wenn ich wieder auf die Bibel zurückgreife, deswegen, weil wir ja nach dem Bilde der Götter geschaffen sind. Und nach dem Bilde der Götter geschaffen, heißt weniger nach ihrem äußeren Ebenbild, weil man wird weniger annehmen können, dass die Elohim so irgendwie durch den Kosmos marschiert sind wie wir, ne, vielleicht riesengroß oder so. Also das wäre viel zu äußerlich gedacht. Nein, was wir eigentlich gemeinsam mit ihnen haben, ist so ein Funke dieser Schöpferkraft. Nur ist er bei uns halt so ganz winzig, winzig klein. Bei den Elohim war er riesig groß. So groß, dass ein ganzer Kosmos daraus entstanden ist. Wir können heute halt ein paar kleine Kunstwerke hervorbringen. Aber immerhin, es ist eine Verwandtschaft. Und Tatsächlich bringen wir damit in die Schöpfung etwas Neues hinein, was nicht durch die ursprünglichen Schöpfergötter hervorgebracht ist. Also wir verändern die Welt in einer eigenständigen Weise. Und man kann sagen, naja, die Tiere verändern doch auch irgendwo die Welt. Also die Biber bauen ihren Bau und weiß ich nicht, die Regenwürmer lockern zumindest die Erde und verändern doch auch etwas. Ja, aber sie tun es eigentlich nicht aus ihrem eigenen schöpferischen Impuls heraus, sondern da wirkt noch die große Schöpferkraft der Schöpfergötter hindurch. Es hat durch die Menschheitsentwicklung hindurch auch lange, lange nachgewirkt, wirkt heute auch noch in sehr vielem mit und durch. Schon allein, um uns überhaupt als körperliches Wesen hervorzubringen, noch sind sehr viel von diesen natürlichen Schöpferkräften, hinter denen letztlich die Elohim stehen, notwendig. Denn so aus unserem Ich heraus schaffen wir es noch nicht, einen Menschen hervorzubringen. Wir schaffen es nicht einmal, eine Blumel hervorzubringen. Ja, nicht einmal einen Kristall schaffen wir, so rein aus dem Ich heraus in die Welt zu stellen. Das funktioniert nicht. Also wir können eigentlich nur schöpferisch zunächst einmal in unserem Seelischen sein und dann haben wir zum Glück irgendwie einen Körper bekommen mit allen möglichen Fähigkeiten, mit denen wir dann die Außenwelt so umformen können, dass es unserem seelischen Bild, das wir in uns tragen und das wir schöpferisch gestaltet haben, dass wir das diesem äußeren Stoff einprägen können. Der Unterschied ist eben, die Schöpfergötter, die Elohim, haben eben nicht nur dieses seelische Bild hervorgebracht, sondern sie haben gleich alles hervorgebracht. Nur nicht gleich, es geht stufenweise, aber eben stufenweise vom Seelischen geht es weiter langsam bis ins Lebendige, bis ins Stoffliche hinein, verdichtet sich langsam. So weit sind wir nicht. Wir können also zunächst einmal im Seelischen schöpferisch tätig sein. Und müssen also den Göttern im Grunde dankbar sein, dass sie uns ein Werkzeug gegeben haben, mit Hilfe dessen wir dann diese Bilder auch der Welt einprägen können, der Welt einverleiben können. Also wir brauchen uns nicht allzu viel einbilden noch, es ist wirklich noch ein ganz kleiner Funke. Die Frage ist, wie ist dieser Funke des Schöpferischen zu uns gekommen? Werfen wir noch einen Blick ein bisschen auf die Schöpfungsgeschichte. Nämlich sehr interessant, die zu verfolgen, wie sich dieses Sechstagewerk aufbaut. Also es fängt damit an, einmal am Anfang heißt es, die Elohim schufen den Himmel und die Erde. Diese Abtrennung der Erde im Übrigen von der Himmelswelt ist schon der erste Schritt dessen, dass sich die Elohim etwas schaffen, dem sie gegenüberstehen. Die Elohim bleiben nämlich mit dieser himmlischen Welt verbunden. Und die Erdenwelt ist eigentlich etwas, was ihr Werk ist, das sie aber jetzt von außen betrachten können. Und das hat in der späteren Folge, das ist jetzt so ein Vorblick, dramatische Konsequenzen. Das heißt nämlich, dass sie bis zu einem gewissen Grad sich herausziehen, immer mehr aus dieser Erdenwelt und von außen hereinwirken. Und im Zuge der ganzen Weltentwicklung sogar immer weniger von außen hineinwirken. Also als die Erde noch sehr jung war, waren sehr, sehr starke Schöpferkräfte, göttliche Schöpferkräfte, wenn man so will, die in die Erdenwelt gestaltend hineingewirkt haben. Wir sind jetzt in einer Phase, wo sich diese Schöpferkräfte, diese göttlichen Schöpferkräfte, wenn man so will, schon sehr stark aus der Erdenwelt zurückgezogen haben. Und also es ist so, die Erde ist schon fast so etwas wie ein Schneckenhaus, das eine Schnecke zurücklässt. Also etwas, was selbst nicht mehr im Grunde lebendig ist, was aber noch alle Spuren des Lebens zeigt, die das hervorgebracht haben. Aber es ist etwas Abgestorbenes. Noch nicht ganz, noch lange nicht ganz, obwohl wir uns bemühen, den Prozess zu beschleunigen durch unsere Tätigkeit. Das ist nämlich die andere, die Schattenseite unseres Eingriffs in die Natur. Aber man muss auch eben die zweite Seite sehen, es besteht sogar eine gewisse Notwendigkeit, dass wir die Erde pflegen und ihr neue Schöpferkräfte zuführen, die ihr natürlicherweise nicht mehr zukommen. Also wir müssten eigentlich das Gegenteil von dem tun, dass wir sie noch extra zerstören. Wir müssten eigentlich neue Lebenskräfte in die Erde hineinbringen, die nicht mehr unmittelbar von den Göttern hineinkommen. Also ein sehr komplizierter Ort, diese Erde, ein sehr interessanter Fleck, auf den wir hinversetzt worden sind. Und der so kompakt und dicht ist, aber dass wir uns da als eigenständiges Wesen aufstellen können, aufständisch sein können, gegen die Erde, aufständisch sein können sogar gegen die Götter. Das haben durchaus die Griechen auch schon so aufgefasst, als in dem Begriff des Anthropos, dass ein Wesen ist, der Mensch, der sich auch den Göttern entgegenstellen kann. Unerhört eigentlich. Also in allen Kulturepochen bis dahin wäre das also etwas absolut Frevelhaftes gewesen. Ein Wesen, das sich den Göttern entgegenstellt. Und in der griechischen Mythologie gibt es dann zum Beispiel den Prometheus, der dann dem Zeus also sehr wohl trotzt und sagt, ich steige da auf die Erde herunter und ich forme Menschen nach meinem Bilde. Und der Prometheus ist es, der das Feuer vom Himmel holt. Dieses Feuer, das ist aber weniger damit das äußerliche Feuer gemeint, das ist nur ein Bild dafür. Es ist eigentlich das Feuer des Geistes, dieser schöpferische Funke, der heruntergeholt wird und mit dem der Mensch begabt wird. Also ein Wesen, das selbst jetzt schöpferisch ist und das sagen kann, ich mache das anders, als ihr euch das vorgestellt habt. Das ist bei uns irgendwo drinnen. Ja, zumindest die Gefahr. In Wahrheit schaut es noch ein bisschen anders aus. Aber jedenfalls gehen wir durch eine Phase durch, wo wir uns auch eben den Göttern entgegenstellen können. Und das hat sein Gutes, das hat seine Schwierigkeiten. Sein Gutes hat es darin, dass wir gerade dadurch das entwickeln können, was wir Freiheit nennen. Der Mensch ein freies, schöpferisches Wesen. Denn wirklich schöpferisch kann man nur dann sein, wenn man aus der Freiheit heraus schafft. Wenn man nur noch Anleitung schafft, noch Anweisung schafft oder noch einen vorgegebenen Plan schafft, dann ist man vielleicht ein geschickter Erfüllungsgehilfe, ein guter Techniker sozusagen, aber man ist nicht selbst schöpferisch. Man muss also die Freiheit haben, selbst etwas ganz Neues in die Welt hineinzustellen. Und diese Freiheit kann man im positiven Sinn gebrauchen, man kann sie aber auch im negativen Sinn missbrauchen. Und diese Möglichkeit muss sozusagen ganz real gegeben sein. Also Freiheit darf kein leeres Wort sein, sondern dann muss auch die Möglichkeit sein, dass wir den Göttern wirklich trotzen und uns ihnen entgegenstellen. Ob das gut ist oder schlecht, ist ein anderes Kapitel, aber es muss die Möglichkeit in der Realität vorhanden sein. Sonst wäre die Freiheit Humbug in Wahrheit, sonst wäre es ja reine Illusion. Und das war ja auch eine große Frage, die sich die Philosophen immer wieder gestellt haben, namentlich in der Neuzeit. Gibt es so etwas wie die Freiheit oder gibt es das nicht? Das ist im Übrigen auch eine Frage gewesen, die Rudolf Steiner sehr stark beschäftigt hat, namentlich in seinen philosophischen Schriften. Wovon ja einiges davon hier gerade vor Ort entstanden ist, also gerade auch in der Auseinandersetzung mit dem Werk Goethes. Und da ist vieles davon entstanden und eben insbesondere diese Auseinandersetzung mit der Frage der Freiheit. Ist der Mensch, kann der Mensch ein freies Wesen sein oder nicht? Naja, wir sind sicher in den allermeisten Fällen kein freies Wesen. Brauchen wir uns gar keine Illusion hingeben. Also wir halten uns in vielen Fällen für frei, wo wir es nicht sind. Der Alkoholiker glaubt sich für frei. Na, ich tue doch aus Freiheit trinken, schmeckt mir doch und tut mir gut und ich will das. Dabei ist er abhängig und ist ein Sklave des Alkohols und ist alles andere als frei. Also das ist jetzt nur ein extremes Beispiel. Wir halten uns frei, weil, ja, das ist meine politische Meinung. In Wirklichkeit sind wir halt so erzogen worden und durch alle möglichen Umstände so geprägt und jetzt vertreten wir halt diese Linie und der andere vertritt die andere, glaubt auch aus derselben Freiheit heraus und in Wahrheit folgt er nur irgendwelchen Dingen, die er durch die Erziehung, durch die Schule oder sonst was, durchs Elternhaus, durch die Umgebung mitbekommen hat. Das ist alles noch nicht sein Ich in Wahrheit. Hat damit noch gar nichts zu tun. Also wir haben viele, viele Dinge, wo wir unfrei sind. Und vor allem sind wir dort unfrei, wo wir nicht haarklein bis ins kleinste Detail überschauen können, warum wir etwas tun. Steiner hat sehr, sehr darauf Wert gelegt zu sagen, eine Frage ist bis jetzt von den Philosophen nie behandelt, weil es ist immer die Frage, ist der Mensch ein freies Wesen, kann er das sein, ist sein Wille frei, wie schaut es aus mit seinem Denken, ist er im Denken frei, wie kann denn das sein? Und Steiner sagt ganz richtig, frei kann ich frühestens dort sein, wo ich alle Beweggründe meines Handelns voll bewusst überschauen kann. Und wenn wir versuchen, uns selber zu beobachten, bei wie vielen Dingen, die wir im Leben tun, überschauen wir das wirklich völlig restlos. Bei ganz wenigen Dingen. Bei ganz wenigen Dingen. Also vieles arbeitet im Unterbewussten und führt uns irgendwo hin. Und das heißt also, diese schöpferischen Momente, wo wirklich das Ich tätig ist, die sind sehr schwer zu finden, werden aber immer wichtiger. Denn auch eine sehr deutliche Zeiterscheinung ist, dass diese alten, unbewussten Kräfte immer weniger funktionieren und immer mehr in ein Chaos hineinkommen. Schon wenn man die Jugendlichen anschaut, also die haben es wahnsinnig schwer heute. Früher hat es immer gewisse Erziehung gegeben, da hat es gewisse Regeln gegeben, das tut man und das tut man nicht. Und von mir aus hat es das Arschdauerl noch gegeben und irgendwas, dann hat man es halt den Schülern eingebläut und dann sind sie ab 8 gesessen und waren brave Bürger, brave Menschen, die genau gewusst haben, wie sie sich zu verhalten haben. Nein, nicht alle, aber doch im Großen und Ganzen. Das funktioniert heute praktisch überhaupt nicht mehr. Es funktioniert fast überhaupt nicht mehr. Hat man keine Chance mehr. Und das ist aber eine notwendige Voraussetzung, dass der Mensch einmal so weit kommt, dass er nicht etwas tut, weil man es so tut oder man es so nicht tut, sondern weil ich es so tun will oder ich es so nicht tun will. Da ist dann nicht jetzt jedem Egoismus Tür und Tor geöffnet, das ist jetzt die große Frage. Das ist nämlich ein Vorwurf, der vielfach gemacht wird, also namentlich von Menschen aus den mehr östlichen Kulturen, die stehen unserem modernen Individualismus, wie man es nennt, sehr skeptisch gegenüber und sagen, dadurch gehen eigentlich die ganzen alten Familienbande, die ganzen alten Traditionen verloren und die Gesellschaft stürzt immer mehr in ein Chaos und ihr lieben Westmenschen braucht es euch doch nur anschauen, wie es bei euch zugeht und Drogenprobleme und was Gott alles Mögliche, was es bei uns in dieser Form nicht gibt. Und nur der Punkt ist also, diese alten Instinkte, die also namentlich auch an den Blutszusammenhang gebunden waren, die sind bei uns halt schon weitgehend verloren gegangen. Und ich garantiere Ihnen, sie werden auch in der Form nicht wiederkommen. Und das wäre auch kein Fortschritt. Also wir gehen durch eine schwierige Phase durch, wo jetzt nicht mehr das Kollektiv, der Stamm, die Großfamilie, das Volk, die bestimmende Kraft ist, die sagt, was gut ist und was schlecht ist, wo es vielleicht eine Volksreligion gibt, die eben diese Regeln gibt, und die alten Religionen waren alle im Grunde Volksreligionen, keine menschheitsweiten Religionen, sondern das eine Volk hat diese Götter gehabt und die haben gewisse Regeln gehabt, das andere Volk hat andere Regeln gehabt, dann sind vielleicht die Völker gegeneinander im Kampf gestanden und welche Götter halt siegreich sind, die sind halt übergeblieben, diese Völker, aber das ganze Kollektiv hat entschieden in einer gewissen Weise. Das heißt, dieses schöpferisch-geistige hat noch nicht durch den einzelnen Menschen gewirkt, sondern durch eine ganze Menschengruppe. In einer höheren Weise, aber doch in einer nicht ganz unähnlichen Weise, wie es bei den Tieren der Fall ist. Das Tier hat auch eben nicht diesen schöpferischen individuellen Funken, sondern es wirkt als Kollektiv. Das Tier ist in gewisser Weise ein Herdenwesen. Selbst bei so Tieren, die Einzelgänger sind, wirkt doch das einzelne Tier, der einzelne Wolf, so wie alle Wölfe wirken. Und das sind diese Gesetzmäßigkeiten. Er kann nicht sagen, ich als Wolf beschließe jetzt, obwohl es mir gar nicht gut tut, Vegetarier zu werden. Aber es ist für mich moralisch nicht mehr tragbar, die armen Tiere hinzumorden, das geht nicht. Also ich werde mein Leben als Wolf ändern. Diese Möglichkeit hat der Wolf nicht. Die hat kein Tier. Ich kann vielleicht ein Tier dressieren zu einer ihm nicht naturgegebenen Verhaltensweise. Ist dann die Frage, wie gut es dem Tier tut, wenn ich ihm zu einer für ihn unnatürlichen Verhaltensweise dressiere. Aber wer macht es dann? Dann macht es der Mensch. Das Tier kann sich sozusagen nicht selber dressieren. Wir als Menschen können uns selber dressieren. Wir können uns selber in die Hand nehmen. Man könnte sagen, so in einer gewissen Weise ist der Mensch mit seinem Ich, er reitet auf so einem ziemlichen Viech herum. Also wir haben nämlich dieses Tier auch in uns. Naja, manchmal merkt man das schon. Also wenn man so manchmal unter die Menschheit schaut, fragt man sich schon, wie viel Menschliches drin ist und wie viel Tierisches drinnen ist. Vor allem beim Menschen ist es dann wirklich so, wenn dieses Ich, dieser schöpferische Funke nicht tätig ist in ihm, dann kann dieses Tier, das auch in ihm steckt, zur Bestie werden. Und zwar mehr, viel mehr, als es selbst die gewalttätigsten Tiere in der Natur draußen können. Weil jeder Löwe, jedes Raubtier weiß, wann es genug hat. Und wenn es satt ist, dann können die Impalas vom Löwen vorbeiziehen und das ist völlig uninteressant. Und er denkt nicht im Schlaf daran, er denkt überhaupt nicht, aber er kommt nicht im Schlaf daran, auf die Idee, die jetzt jagen zu müssen oder zu wollen, vielleicht nur aus Lust zu töten oder sowas. Wir schaffen das. Wir gehen auf die Jagd aus Sport oder sonst was. Hurra, wie toll sind wir, dass wir mit einem Quer jetzt dann einen Elefanten schießen können oder irgend sowas. Und dann eine Trophäe nach Hause tragen. Also heute gibt es alle möglichen solchen Verrücktheiten. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, dieses Tier in uns zu zähmen. Also wir müssen unterscheiden, dieses Tier in uns und dieses Ich in uns. Und da sind wir schon an einer wichtigen Stelle, wo der Unterschied beginnt zwischen dem Ich, zwischen der Individualität des Menschen und zwischen dem Ego des Menschen. Das Ego des Menschen hat nämlich viel mehr zu tun mit diesem Tier in uns. Das Tier, auch das Tier in der Natur draußen, ist notwendigerweise ein Egoist, in einer gewissen Weise. Allerdings, das Tier in der Natur draußen, geregelt eben durch die Instinkte, die jetzt die ganze Tiergruppe bestimmen. Also die Löwen zum Beispiel, geregelt durch die Instinkte, die die Löwengruppe bestimmen. Und daher muss das Tier Egoist sein, um sich ernähren zu können. Der Löwe wird sich nichts Gutes tun, wenn er sagt, ich fress keine Impalas, das ist unmoralisch, er kann das eh nicht, aber es wird ihm auch nicht gut tun. Um überleben zu können, muss er, wenn er ein Raubtier ist, muss er auch Beute machen. Geht gar nicht anders. Das ist also für seinen Egoismus, für sein Überleben notwendig. Es gibt andere Tiere, die halt Vegetarier sind, die haben halt dann, die fressen halt dann nur die Pflanzen oder keulen sie wieder. Aber in dieser, wie soll ich sagen, tierischen Triebkraft, die darin steckt, Tiere haben so etwas wie einen Trieb, sie haben etwas wie Begierden. Also das unterscheidet sie zum Beispiel wieder von den Pflanzen. Eine Pflanze hat keine Begierden in sich. Eine Pflanze wächst eigentlich ganz selbstlos in die Welt hinein und tut dabei auch niemand irgendwie was, sagt, ich sehe da jetzt was, das muss ich haben und dann muss ich mich draufstürzen, weil ich gerade hungrig bin. Das braucht die Pflanze alles nicht. Sie hat auch die Gnade, sich im Wesentlichen vom Sonnenlicht ernähren zu können und ein bisschen Luft und Wasser dazu. Viel mehr braucht sie eigentlich schon nicht. Die Möglichkeit haben die Tiere nicht, die Möglichkeit haben wir zumindest zurzeit auch nicht, uns direkt von Licht und Luft zu ernähren. Vielleicht kommt es einmal, dann wird die Welt anders ausschauen. Aber jetzt geht es jedenfalls nicht. Also wir haben dieses Tier auch in uns, wir haben diesen Egoismus des Tieres in uns und wir brauchen ihn auch, weil sonst könnten wir auch als körperliches Wesen nicht existieren. Wir müssen vielleicht nicht unbedingt Tiere töten und essen, wir können versuchen, Vegetarier zu werden, aber selbst wenn wir das werden, müssen wir wissen, dass wir aus unserem Egoismus etwas in der Natur auch zerstören, um unsere Nahrung hervorzubringen. Wir müssen etwas in der Natur zerstören, um unsere Kleidung hervorzubringen. Und so weiter. Und das ist nicht was, was man eigentlich verteufeln darf, sondern das ist notwendig. Sonst könnten wir hier nicht stehen in der Welt und uns der Welt gegenüberstellen und dadurch unser Selbstbewusstsein entwickeln. Nämlich zu lernen, an der Welt zu erkennen, da ist die Welt, da bin ich. Das lernen wir nämlich gerade hier. Stellen Sie sich vor, wir wären Wesen, die nicht aus fester Materie gebildet sind, obwohl wir eh aus sehr wenig fester Materie gebildet sind, weil der Mensch besteht so gut 80% aus Wasser. Also eigentlich sind wir, Verzeihung, so gefüllte Wassersäcke. Gut gestaltet, dass es trotzdem recht fest ist. Glaubt man gar nicht, wissen Sie, dass eine Karotte zu 99% aus Wasser besteht? Und trotzdem ist es ziemlich hart, wenn man reinbeißt. Es ist nur eine Sache der Gestaltung, es ist keine Sache des Stoffes, wie man sieht, sondern es ist halt geschickt gebaut, die ganze Geschichte, dass es trotzdem mit geringstem Materialaufwand ziemlich zäh und fest ist. Also wir sind schon ein bisschen mehr mit fester Materie ausgestopft, aber immerhin 80% wässrig sind wir immer noch. Aber stellen wir uns fest, wir wären nur diese 80% nur wässrig und wären ein wässriges Wesen in einer wässrigen Umwelt. Das heißt also irgendein wässriges Ding in einem Ozean. Da hätten wir es sehr schwer, zu unserem Selbstbewusstsein zu finden. Weil wir wären eigentlich so etwas Zerfließendes, zerfließend Wässriges, das im Ozean zerfließt irgendwo. Wir würden nie dazu kommen, uns der Welt gegenüberstellen zu können. Das, weil alles natürlich auch noch in Bewegung ununterbrochen, in Strömen der Bewegung. Wir würden nicht wissen, wo fangen wir an, wo hört das andere auf. Es ändert sich ununterbrochen. Also wir haben die Gnade, jetzt einmal auf Erden so ganz bequem zu stehen und auf Gegenstände zu schauen, die sich möglichst auch relativ wenig verändern. Es fällt uns viel schwerer, uns zu orientieren, wenn wir, weiß nicht, Wolkengebilde anschauen oder irgendwelche Gase, die sich da schnell bewegen und verändern. Da was zu erkennen und zu erhaschen, genau, ist schon viel, viel schwieriger. Darum lieben wir heute auch so unser trockenes Verstandeswissen, weil das Verstandeswissen, unsere ganze moderne Logik, ist hauptsächlich darauf berechnet, auf die gegenständliche, festgegenständliche Welt. Wenn Sie die Logik genauer durchforsten, werden Sie sehen, dass das eine Denkweise ist, die am allerbesten auf eine gegenständliche Welt passt. Da ist alles fest und unveränderlich. Schon der Satz der Identität, den es in der Logik gibt. Also A ist gleich A, das ist so der Grundsatz. Also etwas ist es selbst. Ja, das ist schon hier gewonnen, der Tisch schaut jetzt aus wie ein Tisch und 5 Minuten später schaut er auch wie ein Tisch aus. Das heißt, ich kann in meiner ganzen logischen Beweisführung den Tisch immer wieder erkennen. Und das macht es dem Denken relativ leicht. Wenn der Tisch in der nächsten Sekunde schon was anderes geworden ist, da komme ich schon mit dem Denken ziemlich ins Schwimmen hinein. Da tue ich mir schon sehr schwer. Also wir wollen gern dieses Festgehaltene, dieses Tote eigentlich. Daher ist die Logik in Wahrheit nur fürs Tote geeignet. Ich sage damit gar nichts Böses gegen die Logik, weil die Welt des Toten können wir wunderbar damit denkerisch erfassen. Und wir können erfassen die Gesetzmäßigkeiten des Toten damit. Aber damit ist schon aus. Das Leben erfassen wir in Wahrheit nicht. Das ist also der große Sprung, der noch bevorsteht in der Naturwissenschaft zum Beispiel. Wir haben bis jetzt noch keine Ahnung vom Leben in Wahrheit. Wir kennen alle die chemischen und physikalischen Prozesse, die sich auch in Lebewesen abspielen, aber das sind im Prinzip tote Vorgänge. Dass daraus Leben wird, da ist noch was anderes dabei. Und das lässt sich mit dieser Art des Denkens grundsätzlich nicht erfassen. Leben bedeutet schon, dass sich das Ding eigentlich dauernd verändert. ja, dass ich schon von einem Ding nur mehr sehr eingeschränkt sprechen kann. Also da ist alles im Fluss, in der Bewegung. Da müssen wir etwas lernen, was Steiner dann öfters bezeichnet hat, als das lebendige Denken. Also die Logik ist ein totes Denken. Die hat es mit dem rein Geschaffenen zu tun, das fix und fertig ist und sich nicht mehr rührt. Aha, im Leben, das in Bewegung ist, na, da wirkt noch etwas von dem Schöpferischen, nämlich darin, dass das ununterbrochen umgestaltet. Also dort, wo Leben ist, da wirkt auch noch etwas Schöpferisches drinnen. Und noch stärker ist in Wahrheit die Bewegung dort, wo es ins Seelische hineingeht. Beobachten Sie nur Ihr eigenes Seelisches. Das ist ununterbrochen in Bewegung. Darum fällt es uns als wahnsinnig schwer, einen Gedanken festzuhalten. Schon huscht der nächste hindurch, schon ist er wieder weg. Wie viel huscht tagtäglich durch unser Bewusstsein, und es fällt uns wahnsinnig schwer, es festzuhalten. Weil eine dieser Grundübungen, die Steiner gibt, die Übung der Gedankenkontrolle. Einen ganz einfachen, überschaubaren, simplen, möglichst noch ganz faden Gedanken, dann ist nämlich besonders schwer. Wenn es was Interessantes ist, bleibt man dann leichter dabei, aber irgendeinen ganz faden, langweiligen Gedanken zu nehmen und den 5 Minuten im Bewusstsein zu halten und alle anderen Gedanken wegzuschaffen. Nicht so einfach. Ist noch keine riesige geistige Übung, ist also eine Grundübung, eine minimale Grundübung. Aber unheimlich schwer, und man merkt erst dann, wenn man es versucht, merkt man erst, was da alles in unser Bewusstsein unterbrochen hineinstürmt und hindurchstürmt, was wir nämlich nicht kontrollieren können mit unserem Ich oder noch nicht kontrollieren können mit unserem Ich. Also wir sind mit unserem Ich, haben es schon sehr schwer, wenn nicht einmal in unserem eigenen Bewusstsein sind wir so ganz Herr normalerweise. Ich möchte so weit gehen zu sagen, dass 99% der Gedanken, Emotionen, Erinnerungen, die so im Tag ein, Tag aus durch unser Bewusstsein flimmern, sind nicht von unserem Ich gelenkt und in der Hand, sondern die kommen aus dem mehr oder weniger Unbewussten heraus und wir wissen nicht, in welche Richtung sie gehen werden. Bildet man es vielleicht ein, aber braucht man nur diese Übung der Gedankenkontrolle machen, dann merkt man das sofort. Wenn es anfängt zu gelingen und man merkt die Widerstände, die dabei sind, dann merkt man sofort, also, dass das ganz, ganz was Schwieriges ist und dass das eine Übung ist, die man also sehr, sehr lange machen muss, bis man darin einigermaßen souverän ist. Und vor allem nämlich drängen sich dann, gerade wenn man diese Übung macht, viele Kräfte aus dem Unbewussten heraus, die uns da abbringen wollen davon. Also wir haben eine ganze Menge im Unbewussten, nämlich auch Kräfte, die uns gar nicht so förderlich sind, jedenfalls unserem Ich nicht so förderlich sind, sondern die in eine ganz andere Richtung ziehen. Und die, wenn sie bei einem Menschen die Oberhand gewinnen, dann auch sehr in eine negative Richtung hineinführen können. Bist du durch den Strom der Zeiten zu uns geweht worden? Ja, passt. Wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind noch ganz am Anfang in Wahrheit. Wir versuchen ein bisschen uns über das Ich zu informieren, was das eigentlich ist, und haben gerade festgestellt, dass in unserem Bewusstsein so viel anderes noch wirkt als unser Ich. Und da leben wir eigentlich gerade in unserem Bewusstsein in Wahrheit in so einer strömenden Welt. Und nur diesen einen Felsen, da drin gibt es das Ich, aber das ist so ein ganz kleiner Felsen. Aber auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, heißt es irgendwo im Neuen Testament. Das ist nämlich nicht irgendein Felsen da draußen in der Natur, sondern das ist in Wahrheit das Ich, das da in diesem strömenden Seelenleben drinnen steht und einen festen Punkt bildet, einen Standpunkt bildet, auf dem sich der Mensch sozusagen aufrichten kann und zu sich selbst finden kann und lernen kann, diesen Strom zu beherrschen, nicht unterzugehen jedenfalls darin. Wenn Sie etwa denken an die Erzählung in der Bibel, was da heißt, die Jünger fahren da hinaus aufs Meer und dann wird es stürmisch und dann plötzlich geht Jesus über das Wasser, wie es so schön heißt, und der ruft dann den Petrus heraus, komm zu mir und geh auch übers Wasser. Und dauert es gleich nicht so recht, das ist ja klar, damit ist nichts Äußeres gemeint. Wenn Sie glauben, jetzt ist Jesus wirklich so als physischer Mensch über den See Genezareth spaziert, dann ist das also ein sehr äußeres materialistisches Bild und eine Fehldeutung. Und wenn dann moderne Menschen sagen, naja, das sind aber schon Märchen, die glaube ich wirklich nicht. Ja, dann verstehen Sie diese Bilder nicht. Das ist eigentlich ein Bild für das Ich, das in diesem gewaltigen Strom des Seelenlebens seinen festen Standpunkt behält und nicht untergeht, nicht unbewusst wird nämlich, nicht fortgespült wird, so wie es uns im Traum nämlich passiert. Im Traumleben passiert nämlich genau das. Wir werden fortgespült und die ganze Erzählung treibt uns weiter und wir können im Traum nicht sagen, halt, so will ich das eigentlich gar nicht, ich will es jetzt ganz anders machen. Wir sind Getriebene des ganzen Seelenstromes da drinnen. Als wacher Mensch sollten wir uns herausheben können, aber wir träumen in Wahrheit bei Tag auch sehr viel. Viel, viel, viel. Denn all dem, dem wir uns bewusst gegenüberstellen, an das könnten wir uns auch ganz bewusst und ganz leicht erinnern. Jetzt denken Sie nur daran einmal, wie viel Sie heute nur am Weg daher erlebt haben. Wie war denn das genau? Ich bin so und so viele Menschen begegnet. Ich weiß nicht, wenn Sie öffentlich hergekommen sind, im Zug, in der Schnellbahn oder sonst wo. Ja, wie haben denn die ausgeschaut? Welche Gesichter hatten sie? Was hatten sie an? Wie viel waren es genau, die ich da gesehen habe? Wissen Sie das alles noch im Detail? Können Sie es wirklich noch ganz bewusst sich hervorrufen? Nein, das heißt, Sie haben es verschlafen. Oder verträumt zumindest. Wir verträumen 99% oder mehr. Und ganz weniges, dem stehen wir wach gegenüber. Dort, dem wir wach gegenüberstehen, dort haben wir die Chance, die Freiheit zu entwickeln. Dort haben wir die Chance, das wirklich zu überschauen. Nur diesen kleinen Bereich, den überschauen wir wirklich. Und dort können wir beginnen, selbst aus Freiheit heraus tätig zu werden, schöpferisch tätig zu werden. Wenn wir schöpferisch tätig sind, dann bringen wir etwas in die Welt hinein, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Schöpferisch ist auch immer etwas Neues. Also wir machen nicht einfach nur was nach, was da ist, sondern wir bringen etwas Neues hinein. Natürlich auch in der Form, dass wir bereits Vorhandenes umgestalten. Also wir sind halt noch nicht so weit, dass wir wie die großen Schöpfergötter gleich aus dem Nichts heraus eine ganze Welt erschaffen können. Also wir müssen uns einmal begnügen, die Welt, die hier da ist, zu verwandeln, zu verändern. Aber wir bringen ihr etwas Neues hinein. Wir graben ihr sozusagen Spuren unseres individuellen Schöpferischen ein. Jeder Künstler tut das, jeder Mensch tut das. Ich bin einmal unlängst bei einem Vortrag, wo es auch um ein ähnliches Thema gegangen ist, gefragt worden, ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich diesen schöpferischen Impuls erlebe. So im Alltag merke ich gar nichts davon, ich bin jetzt nicht großmächtiger Künstler oder so irgendwas, also heißt das dann sozusagen, ich habe kein Ich oder wie ist denn das? Naja, in Wahrheit sind wir schon alle schöpferisch, ich meine, die großen Künstler sind heute in einem bestimmten Gebiet ganz besonders, aber wir sind es alle, sonst wären wir keine Menschen. Wir alle haben ein Ich. Aber wenn wir nur davon wissen, dass wir dieses Punkterl haben und viel mehr schon nicht wissen davon, und dadurch sind wir immer wieder schöpferisch, namentlich in der Begegnung mit anderen Menschen. Da ist es sogar die wichtigste schöpferische Tätigkeit. Wir können in Wahrheit nicht dem anderen Menschen immer nur noch Schablone begegnen. Wenn wir nur alles in der menschlichen Begegnung aufs bloß Konventionelle reduzieren, dann allerdings verleugnen wir wirklich unser eigenes Ich. In der Vergangenheit war das viel stärker der Fall, weil da das Ich des Menschen noch viel weniger entwickelt war. Also wir sind aus einem Zustand hervorgegangen, wo das Ich noch ganz klein und ganz schwach war und ganz wenig Einfluss hatte. Und daher in der Vergangenheit die Stütze des Kollektivs noch ganz, ganz stark gebraucht hat. Also dieses Eingebettetsein in eine natürliche Gemeinschaft. Ich sage damit bitte nicht, das heißt, jetzt müssen wir alle natürlichen Gemeinschaften zerbrechen und so weiter, werden wir noch darüber sprechen. Weil gerade Individualismus, und mit Individualismus meine ich das, was aus der Tätigkeit des Ich heraus entsteht, im Gegensatz zum Egoismus, ist etwas, was sehr wohl auch dann die Verbindung zu den anderen Menschen sucht, aber eben aus der Freiheit heraus und nicht aus einer naturgemäß vorgegebenen Bindung, sondern aus einer Bindung, die ich aus Freiheit heraus suche. Also das heißt, zum Beispiel zu meiner Familie, zur Großfamilie, habe ich zunächst einmal ja blutsmäßig eine naturhafte Bindung. Gut wird diese Bindung heute nur mehr dann funktionieren, wenn ich sie umwandle in eine Verbindung aus der Freiheit heraus. Indem ich aus der Freiheit die Beziehung zu dem anderen Ich in meinem Verwandten suche. Und nicht, dass ich ihn schätze, weil er gerade zufällig mein Verwandter ist. Und ein anderer, der nicht mein Verwandter ist, der ist ein Böser. Das ist also Blutrache und solche Dinge, was es alles in der Vergangenheit gegeben hat. Also eine Familie gegen die andere. Gut bist du, weil du zu meiner Familie gehörst. Na, vielleicht ist einer darunter, der ein schwarzes Schaf ist. Kann auch sein. Dann muss man diese Dinge auch beim Namen nennen können. Man muss ihn deswegen vielleicht nicht verteufeln, man muss ihm vielleicht helfen sogar, diese negativen Seiten in sich zu überwinden. Aber er ist nicht schon deswegen gut, nur weil ich naturgemäß mit ihm verbunden bin. Also diese Umwandlung einer Naturbeziehung in eine Beziehung aus der Freiheit heraus, aus einer natürlichen Gemeinschaft zu einer geistigen Gemeinschaft, das wird immer wichtiger werden. Eine freie Beziehung, die dadurch entsteht. Und was das Ich aber eben durch seine Schöpferkraft macht, es bringt etwas Neues in die Welt. Das heißt, es bereichert die Welt. Es vermehrt das, was in der Welt, wenn man so will, da ist, um etwas ganz was Neues, was nicht da wäre, wenn es nicht durch diesen einzelnen Menschen hervorgebracht worden wäre. Wenn Sie denken, es hätte einen Michelangelo nicht gegeben, dann hätte es alle diese wunderbaren Kunstwerke, die er gebracht hat, nicht gegeben. Es hätte vielleicht hunderte andere Künstler gegeben und hat hunderte andere Künstler gegeben, aber das ganz Spezifische, was er hineingebracht hat, konnte auch nur er in die Welt hineinbringen. Und im ganz Kleinen gilt das aber für jeden von uns. Jeder einzelne Mensch hat etwas, was nur er in die Welt hineinbringen kann, was kein anderer Mensch hineinbringen kann, was nicht die Schöpfergötter hineinbringen können, sondern was nur wir, jeder für sich hineinbringen kann. Daher ist so falsch, dass das Wort, das man heute oft hört, wenn man sagt, ja, in der Welt gibt es so viele Probleme, aber was kann der Einzelne schon tun? Man ist doch so machtlos dagegen. Um Macht geht es überhaupt nicht. Jeder einzelne Mensch kann einen wesentlichen Impuls zur Erneuerung und zur Verbesserung der Welt hineinbringen. Und je mehr Menschen das tun, desto eher wird die Welt auch eine Entwicklung in die positive Richtung nehmen. Man kann sicher nicht aus eigenem Machtanspruch sagen, ich verändere jetzt die ganze Welt. Das ist schon wirklich ein bisschen Hybris, also ein bisschen Größenwahnsinn dabei. Das wäre gar nicht gut, weil wie viel würde nämlich wirklich aus dem einzelnen Ich herauskommen und wie viel wäre mehr das Ego? Aus dem Ego heraus dann die Menschen schon gern die Welt verwandeln. Und wenn sie in einer Machtposition sitzen, können sie es bis zu einem gewissen Grad auch. Und das ist selten zum Heil der Welt, also heute zumindest nicht mehr. In der Vergangenheit war es das teilweise. Die ganzen alten großen Kulturen sind so entstanden, dass es einzelne große auserwählte Volksführer, Könige, Priester, Könige gab, die eben etwas von dieser Schöpferkraft hereinnehmen konnten bereits und dadurch eine ganze Kultur hervorbringen konnten oder wesentliche Impulse dafür geben konnten. Und dann gab es eine breite Masse von Menschen, die halt brav dem gefolgt sind, weil sie konnten es auch nicht anders. Und wenn man denkt an die ägyptische Kultur oder was da Großartiges innerhalb kurzer Zeit in die Welt getreten ist, ist ja eigentlich unglaublich. Also weil da fast alles, was es in der ägyptischen Kultur gibt, hat seine Grundlagen in den ersten weiß nicht, 100, 200 Jahren gefunden. Und der Rest ist dann eigentlich schon fast nur mehr nachmachen dessen, ausfeilen vielleicht ein bisschen, aber der große Impuls ist ganz am Anfang hineingekommen. Da gab es eben noch einzelne Menschen, die diese Impulse hereinholen konnten. Allerdings noch nicht so mit dem wachen Ich, wie es wir haben. Da haben sie mit Recht empfunden, durch mich wirken die Götter. Und so hat man auch den Pharao etwa empfunden, dass durch ihn die Götter wirken und er eigentlich das Werkzeug dieser Götter in Wahrheit ist. Und wenn man sich anschaut, wie die alten Einweihungsmethoden waren, Einweihungsmethode, was ist das? Das war also ein Weg, um dieses geistige Menschen wachzurufen, hereinzurufen, das in den Menschen. Aber dann war das in den alten Zeiten immer so, dass man das Ich dabei nicht berücksichtigt hat, sondern man hat eigentlich versucht, so, naja, das hereinzuholen, aber in einer viel größeren Dimension, was naturgemäß etwa die Tiere durch ihre Instinkte haben. Bei den Tieren kommt unendlich große Weisheit eigentlich hinein in ihr Verhalten durch die Instinkte, die sie haben. Da wirkt etwas Großes, Geistiges hinein und regelt dieses Leben der Tiere. Regelt den Fortpflanzungsrhythmus, alles Mögliche. Sehr, sehr weisheitsvoll. Und zwar im Zusammenhang aber mit der ganzen Naturumgebung. Also das ist eine Weisheit, die sogar diese ganze Naturumgebung mit umfasst. Und etwas damit Vergleichbares, aber nur noch Höheres, konnte eben so ein Pharao in sich hineinholen und das also dann weitergeben an das ganze Volk irgendwo. Und die Einweihung bestand eben darin, diesen Pharao so zu schulen, durch eine Priestergemeinschaft so zu schulen, dass er diese Kräfte hereinholen kann. Und das bisschen Funke Ich, was damals schon da war, was noch ganz, ganz schwach ausgeprägt war, das hat man im Zuge dieses Einweihungsweges ganz beiseite gestellt. Das durfte eigentlich keine Rolle spielen, weil man eher die Gefahr gesehen hat, da kommt statt dem Ich vielmehr das Ego herein und das ist schlecht. Also ich tritt beiseite und mach Platz für ein größeres Ich, für ein göttliches Ich, das hereintritt. Erstens einmal funktioniert das heute nicht mehr und es wäre auch nicht gut, Heute müssen wir es schaffen, Geistiges nicht nur im Beisein des Ich hereinzuholen, sondern geradezu durch das einzelne Ich hereinzuholen. Also ein Bild, das ich gern gebrauche, ist, das Ich ist so etwas wie ein Tor in diese geistige Welt, aus der wir diese Kräfte herausholen können. Und wir haben es in der Hand, dieses Tor zu öffnen oder zu schließen. Das heißt, wenn ich sage, wir sind schöpferisch tätig, so müssen wir uns aber auch klar sein, dass das nicht etwas ist, wenn wir schöpferisch tätig sind, was wir etwa mit unserem kleinen Verstand da herausbringen. Da konstruieren wir irgendwas, da haben wir es mit dem Toten zu tun. Wenn wir wirklich als Individuum schöpferisch tätig sind, holen wir etwas aus dieser großen schöpferischen geistigen Welt heraus, in Wahrheit. Aus derselben schöpferischen geistigen Welt, die die ganze Erde hervorgebracht hat, die den ganzen Kosmos hervorgebracht hat. Und unser Ich ist so etwas wie ein Tor in diese Welt, ein Türl, ein Lückerl im Moment, ein Nadelöhr. Aber immerhin, ein kleines Tor. Und durch das höchste schöpferische Kräfte hereinkommen können. Der Unterschied zu früher ist, dass sie eben früher am Ich vorbeigegangen sind. Jetzt können sie durch das Ich durchgehen. Und das heißt aber, dass sie dadurch eben eine ganz individuelle Prägung durch unser spezielles Ich bekommen. Und wir etwas mit dazu beitragen in dem Ganzen. Also das heißt, es ist unser Tun, aber nicht nur unser Tun. In der alten Zeit war es rein das göttliche Tun. Heute ist es, wenn wir wirklich aus dem Ich heraus schöpferisch tätig sind, ein Tun von unserem Ich in Verbindung mit dem großen kosmischen Ich, wenn Sie so wollen, wenn wir es so jetzt nennen wollen, als Bild. Aber wenn wir uns schon als Bild der Götter auffassen irgendwo, und dann bezieht sich das eben gerade auf dieses Ich. Und eben als Bild der Götter heißt es eben, dass wir auch diese schöpferische Quelle sein können, dieser Quellort, durch den wir also etwas Neues in die Welt hineinbringen. Und das heißt, alles, was wir aus dem Individuellen heraus schaffen, was wir überhaupt schöpferisch schaffen, ist etwas, von dem wir gar nicht anders können, als es an die Welt zu verschenken. Es geht gar nicht anders. Das Ich ist eigentlich eine Quelle, und eine Quelle besteht darin, dass sie etwas aus sich heraus strömen lässt. Wenn ich eine Quelle verstopfe, ist sie eigentlich keine Quelle mehr, dann ist sie zu. Also eine Quelle muss sprudeln, dann ist sie in der Realität eine Quelle. Und das heißt, das schöpferische Ich, die Individualität, ist etwas, was die Welt bereichert. Das Ich ist etwas, das dadurch lebt, dass es sich eigentlich durch sein schöpferisches Tun ununterbrochen verschenkt. Und dadurch im Grunde immer reicher wird, nämlich immer fähiger wird, immer mehr Schöpferisches zu verschenken. Das ist nämlich das Interessante. Je mehr wir uns in dieser Tätigkeit üben, ein Künstler zum Beispiel, am Anfang fällt es ihm noch vielleicht sehr schwer und es kommen so einzelne Impulse einmal heraus. Aber, und er macht vieles noch, was aus der Tradition stammt. Alle großen Meister haben einmal die alten Meister kopiert und haben das nachgemacht und haben noch selber sehr wenig eigenes Schöpferisches drinnen gehabt. Aber je mehr sie sich in dem geübt haben, umso mehr ist dieses schöpferische Feuer in ihnen entfacht worden, umso mehr hat diese schöpferische Quelle zu sprudeln begonnen. Das ist nämlich das Interessante. Also das Ich, in dem es sich verschenkt, ist nicht so, dass es ärmer wird. Normal wird man sagen, naja, wenn ich was hergibt, dann habe ich es nicht mehr. Nein, man wird selber reicher dadurch. Also das Prinzip des Sich-Verschenkens ist drinnen. Des Sich-Verschenkens. Denn das Ich selber als etwas Geistiges, als etwas Schöpferisches, das Erste, was es nicht einmal schafft, es schafft sich selbst. Das Ich ist nicht etwas Gewordenes. Wir haben einen Funken, einen Anstoß dazu bekommen. Aber dass es unser eigenes Ich wird und immer mehr wird, beruht darauf, dass wir selber es schaffen. Das Ich ist das, was wir wirklich selber schaffen. Unseren Körper haben wir noch nicht selber geschaffen. Den müssen wir durch Vererbung und so weiter bekommen. Die Lebenskräfte in uns, die haben wir nicht selber geschaffen. Und sonst könnte man wunderbar aus dem Ich heraus sagen, nein, ich mag eigentlich nicht krank sein, Heilkräfte kommt, funktioniert nur teilweise. Wir können Impulse hineingeben, man kann schon mit der Zeit was tun in die Richtung, aber es ist sehr schwer. Ja, selbst in unserem Seelischen, in unseren seelischen Anlagen ist sehr vieles, was nicht von uns geschaffen ist, sondern was wir gemeinsam haben mit unserer Familie, mit dem Volkstum, in dem wir drinnen aufgewachsen sind, was alles nicht von uns ist. Aber das Ich haben wir durch uns selbst. Wir haben nur den Funken bekommen. Und wodurch haben wir ihn bekommen? Dadurch, dass die Götter, die Schöpfergötter, ihr eigenes Ich hingeopfert haben. Das ist nämlich der Ausgangspunkt. Das ist der große Punkt, nämlich an dem Punkt am sechsten Schöpfungstag, wo dann wirklich der Mensch auftritt, das ist der Moment, wo die Elohim ihr eigenes Ich hinopfert. Opfern. Eine ganz große Opfertat. Wenn jetzt sagen, jetzt haben sie ihr Geistiges hingeopfert, na, sie haben was Höheres noch darüber. Also das heißt, schon Ich ist nicht das Allerhöchste, was es gibt. Das Ich ist, könnte man sagen, das unterste aller geistigen Prinzipe, das Prinzipien. Das ist also das erste, unterste, das bereits schöpferisch tätig ist. Das, um einmal selbst da zu sein, nicht mehr auf etwas anderes angewiesen ist. Und indem die Elohim ihr Ich hingeopfert haben, sozusagen diesen Funken hingeopfert haben, daraus sind diese tausenden Funken entstanden, die unsere Iche ausmachen. Nur wie das Ich sich dann weiterentwickelt, kann niemand anderer mehr bestimmen als wir selber. Jedes Ich für sich. Was Ich in uns ist, sind wir durch uns selbst und durch niemand anderen. Ich meine, nur als Ich-Funke allein können wir nicht leben noch und könnten uns auch nicht weiterentwickeln. Also wir entwickeln uns nämlich gerade dadurch weiter, dass wir hier die Welt, in die wir hineingestellt sind, mit der Zeit schöpferisch verwandeln. Das beginnt einmal damit, dass wir uns selber, nämlich unseren Körper, unsere Lebenskräfte, unsere Seelenkräfte schöpferisch verwandeln. Ja, da, an dem Punkt fangen wir sogar an, weil bis wir unseren Körper verwandeln können, das ist schwierig. Ein bisschen tun wir es schon, weil selbst wenn wir nur denken, passieren dauernd in unserem Gehirn Prozesse, wo neue Nervenverbindungen gebildet werden. Und wie die gebildet werden, hängt sehr wohl davon ab, wie wir denken. Das heißt, wir bauen sogar bis ins Physische hinein, bis ins physische Gehirn hinein. Tun wir etwas. Und das ist bei keinem Menschen gleich. Ja, außer sie arbeiten sehr wenig aus ihrem Ich heraus und leben nur in den traditionellen Gewohnheiten, in den Denkmustern, die ihnen übergestülpt werden. Dann kann man schon erzielen, dass auch die Gehirnmuster sehr ähnlich ausgebildet werden und sehr kollektiv ausgebildet werden. Das gibt natürlich Gruppierungen, die das sehr wünschen, und weil dann eine Masse von Menschen entsteht, die sehr kollektiv handeln und gut beherrschbar sind. Also alle Diktatoren neigen dazu, Menschen also nach Schablone erziehen zu wollen, damit sie ja also nicht ihr Ich gebrauchen. Weil nichts wird in der Welt mehr gefürchtet als das wirklich schöpferische, freie Ich. Der freie Mensch ist gar nicht so geschätzt in der Welt draußen. Weil der ist auch der, der immer irgendwie ein bisschen Unruhe ins System bringt. Der immer sagt, naja, das müssten wir eigentlich anders machen. Das passt nicht so. Und das, den Mächtigen in der Welt passt das also ganz und gar nicht. Weil die wollen ihre, naja, gar nicht so ihr Ich, weil wenn sie ihr Ich wären, dann würden sie mehr aus dem Prinzip des Verschenkens arbeiten, aber das tun sie eher nicht. Sie arbeiten mehr aus dem Ich, aus dem Prinzip des starken Ego heraus. Nicht wahr? Also das Ego ist eben das genaue Gegenteil. Das Ego besteht nämlich nicht im Verschenken, sondern das Ego, das etwas zu tun hat, also mit diesen im Seelischen lebenden Triebkräften, die alles an sich reißen wollen, da ist nämlich nichts Schöpferisches drinnen. Das ist bereits etwas Geschaffenes. Das kann selber nichts Neues schaffen. Und das Ego ist von seiner Natur aus darauf angewiesen, Räuber zu sein, in Wahrheit. Stellen Sie sich vor, wir hätten das Ich nicht, wir wären ein Seelenwesen, hätten also irgend so was Seelisches in uns und wollen dieses Seelische erweitern, haben aber keine Schöpferkraft in uns. Dann müssen wir es eigentlich irgendwo aus der Welt draußen holen. Das heißt, wir müssen es eigentlich rauben. Und wenn wir das dann weiter fortsetzen und äußerlich tun, dann entsteht, naja, vieles, was wir in der Welt kennen. Etwa bis in alle Kriege, die Raubzüge waren und so weiter. Das ist alles, kommt aus dem Ego heraus. Und das Ego ist angewiesen auf diesen Raub. Wir sind bis zu einem gewissen Grad, weil wir körperliche, lebendige, beseelte Wesen sind, auch darauf angewiesen, das auch zu haben. Wir müssen gewisse Dinge rauben. Wir können nicht schnipp uns die Nahrung aus dem Nichts heraus erzeugen. So weit sind wir noch nicht. Wir können in unserem Seelischen vielleicht einmal was Neues aus dem Nichts heraus erzeugen. Das geht. Wir können unser Seelisches nicht nur verändern, wir können sogar was Neues erzeugen. Etwas ganz Neues Seelisches, was es noch nirgendwo in der Welt je gegeben hat. Ist was ganz, was Wichtiges. Weil, wenn man jetzt ein bisschen folgt dem, wie Rudolf Steiner später diese Dinge genauer betrachtet hat, dann schildert er also den Menschen als einerseits natürlich ein körperliches Wesen, also das ist das, was wir kennen einmal, zumindest dem Augenschein nach. Er sagt aber, dahinter steckt etwas, was diesen Körper überhaupt erst am Leben erhält und bildet und formt. Das sind die Lebenskräfte, er nennt das die Bildekräfte oder den Bildekräfte Leib sogar nennt er das nicht, darf man sich das nicht als was Stoffliches vorstellen. Das sind also die Prozesse, die eben unseren Körper am Leben erhalten. Das sind Kräfte, die in gleicher Weise oder in ähnlicher Weise auch zum Beispiel schon in den Pflanzen wirken, sonst würden die Pflanzen nicht leben. Pflanzen leben auch, sie wachsen, sie gestalten sich und dazu reichen rein physikalisch-chemische Prozesse nicht aus. Die sind zwar auch dabei und sind auch notwendig, weil sonst könnte die Pflanze wieder kein stofflich-körperliches Wesen sein und das ist sie auch, wir können sie angreifen, aber was sie eigentlich gestaltet, sind diese Lebenskräfte dahinter. Ja, dann kommt beim Tier noch etwas dazu, eben etwas, sagen wir, Seelisches, etwas, was dem Tier bereits Bewusstsein verleiht, was die Pflanze in der Form nicht hat. Jedenfalls zumindest kein waches Bewusstsein, nicht einmal ein Traumbewusstsein. Wenn man der Pflanze ein Bewusstsein zusprechen will, dann kann man ja sagen Schlafbewusstsein. Also die Pflanze ist so wach wie wir im tiefen Schlaf. Also nicht sehr. Ist auch eine Art von Bewusstsein. Steiner sagt an anderer Stelle, im Grunde hat alles Bewusstsein, ja selbst das Tote. Aber das ist sogar noch tiefer, das Bewusstsein noch tiefer als das Schlafbewusstsein. Also das ist ein Tiefstschlafbewusstsein oder Todesbewusstsein oder wie immer man es nennen will. Ist gar nicht so uninteressant, aber wird uns jetzt sehr weit wegführen. Es bedeutet nämlich, dass selbst die tote Materie in gewisser Weise mitbekommt, was in der ganzen Welt nämlich passiert. Nur mit ganz sehr dumpf das Bewusstsein dafür. Und das Interessante, dass heute die Physik aber etwas Ähnliches sagt. Dass sie nämlich sagt, dass es in der Welt keine Trennung in einzelne Teilchen oder sowas in Wahrheit gibt, sondern dass alles mit allem in Wahrheit verbunden ist. Und wenn sich, weiß ich nicht, am Jupiter oben irgendwas ändert, hat das eine ganz leise Wirkung hier, genau da, auch, überall in der Welt. Also ich kann nicht die Welt so wirklich, wie wir glauben, so in einzelne Gegenstände separieren und sagen, ich beschränke jetzt alle Wirkungen nur auf diesen kleinen Bereich. Das hat die Naturwissenschaft versucht, so die Welt zu erklären, bis sie dann mit der modernen Physik daran gescheitert ist. Und dort genau das schlimmste aller Albträume herausgekommen ist, dass es genau das Gegenteil davon der Fall ist. Dass in Wahrheit alles mit allem irgendwo verbunden ist. Hat sich noch immer, obwohl das Dinge sind, die jetzt schon seit fast 100 Jahren bekannt sind, oder zumindest 70, 80 Jahre bekannt sind, so ins allgemeine Bewusstsein ist das noch immer nicht gedrungen. Aber das ist etwas, was mit diesem mineralischen Bewusstsein, wenn man so will, zu tun hat, das in Wahrheit sehr, 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 sehr weit ist, nämlich den ganzen Kosmos umspannt, aber ganz dumpf ist. Auch. Man könnte sagen, weil es so über den ganzen Kosmos sich ausdehnt, ist es so dünn auch irgendwo, dass man es fast nicht wahrnehmen kann. Aber trotzdem richten sich die Stoffe, die Mineralien, richten sich danach, gestalten sich danach. Das ist also ein Einflussfaktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Bei der Pflanze, dieses Schlafbewusstsein ist schon enger. Das ist schon wesentlich enger. Man könnte sagen, das umfasst etwa so einen Bereich wie unser ganzes Planetensystem. Das spielt eine Rolle. Und tatsächlich kann man auch finden im Pflanzenwachstum, dass Sternenkonstellationen, Planetenkonstellationen eine Rolle spielen für das Pflanzenwachstum. Und dass sich das in den Gestaltungsformen der Pflanzen sogar abbildet, bei den einfachen Pflanzen sogar sehr deutlich. Je komplexer sie werden, desto schwieriger ist das zu erkennen. Aber da ist so eine Art ein Mitleben mit dem ganzen Planetensystem drinnen. Heute im Tiefschlaf, aber immerhin. Und beim Tier wird es dann schon zumindest traumbewusst. Das Tier träumt eigentlich immer von einer jetzt noch engeren Sphäre. Aber immerhin, und da spielt auch das Kosmische eine gewisse Rolle drinnen. Nicht umsonst sprechen wir vom Tierkreis und diesen Dingen. Also gewisse Konstellationen bekommt das Tier unbewusst sehr wohl mit. Und jedes aber nach seiner Art anders. Und da kommt nämlich diese große Weisheit herein, die also im ganzen Kosmos eigentlich drinnen steckt. Und die Frage ist jetzt, wie schaut es mit unserem Ich aus? unser Ich ist das Wacherste, was es zumindest auf Erden gibt. Also wir sind wacher als die Tiere. Wir haben nicht nur ein Traumbewusstsein, sondern wir können aufwachen. Und wir können jetzt etwas von dieser, wenn Sie so wollen, kosmischen Weisheit durch das Tor unseres Ich hereinholen. Eine große Menge dieser kosmischen Weisheit ist hereingeflossen, als, wenn man so will, die Schöpfergötter unsere Welt geschaffen haben und unsere Erde geschaffen haben, sich aber dann immer mehr davon zurückgezogen haben. Und was wir heute eben erleben, ist zum großen Teil das zurückgelassene Werk der Götter. Ein bisschen wirkt schon noch hinein, aber jetzt vieles ist nur mehr zurückgelassenes Werk. Wir können etwas von diesen ursprünglichen Schöpferkräften durch unser Ich hereinholen und können jetzt da weiterbauen an der Welt. Im Kleinen. Können erstens einmal dafür sorgen, dass sie nicht so schnell zugrunde geht, wie sie jetzt die Tendenz hat. Das heißt, wir haben eine Aufgabe in der Welt hier. Das ist etwa das, was Steiner versucht hat hineinzubringen mit seinem Impuls für die Landwirtschaft, was dann die biologisch-dynamische Landwirtschaft entstanden ist. Die ist nicht primär daraus entstanden, dass der Mensch ein gesundes Gemüse und eine gesunde Nahrung hat. Weil wenn ich das jetzt extrem betrachte, ist das auch nur Egoismus. Ich will möglichst gesund bleiben. Ich möchte lange leben. Ich, ja, das Ego möchte lang leben. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Also, wenn man nur darauf schaut, ob es mir gut tut, dann ist, ich sage ja nicht, dass man das nicht auch berücksichtigen soll, weil ich sage ja immer, also Egoismus gehört auch dazu, sonst könnte man nicht leben. Also ein bisschen Egoismus dürfen wir schon haben, aber wenn wir es nur aus dem Grund betrachten, ist es schlecht. Und der Impuls, den Steiner mit dieser Landwirtschaft geben wollte, war eben nicht nur das, sondern er wollte auch der Erde gesundende Kräfte zuführen, durch die Tätigkeit des Menschen. Gesundende Kräfte, die aus der Natur selber nicht mehr hereinkommen, die auch nicht mehr hereinkommen würden, wenn wir sagen, ja, wir ziehen uns jetzt wieder in die Höhle zurück, lassen die Erde wie sie ist, weil die Natur macht es eh alles selber am besten und wir schaden ja nur als Menschen. Die Natur wäre auch heute selbst dann nicht mehr fähig dazu, sich genügend zu erneuern. Also wir müssen der Erde auch helfen dabei. Das heißt, der Eingriff des Menschen in die Natur, wenn er in richtiger Weise passiert, ist auch etwas Gutes und Gesundendes für die Welt. Also nur alles der Natur überlassen zu wollen, da hieße die Erde einem relativ schnellen Absterbensprozess zu überlassen. Ich meine, irgendwann wird sie als äußere Erde mit Sicherheit absterben. Und das ist auch gut so. So wie es in Wahrheit auch gut ist, dass wir als körperliches Wesen irgendwann einmal sterben. Stellen Sie sich vor, Sie müssten 1000 oder 10.000 Jahre immer in demselben Körper herumlaufen. Und nur immer da ein bisschen herumbasteln oder sonst was und Sie könnten nie was ändern dran, dann mehr. Das würde Ihre Entwicklung absolut behindern als Mensch. Wir könnten uns gar nicht mehr weiterentwickeln. Weil wenn wir eine bestimmte Stufe der geistigen Entwicklung erreicht haben, würden wir eigentlich schon einen ganz anderen Körper brauchen, der ganz andere Möglichkeiten bietet, um diese Fülle des Geistigen dann auch irgendwie in die Tat umzusetzen. Und das ist in Wahrheit auch die Triebkraft, die im Zuge der langen Menschheitsentwicklung die Gestalt des Menschen immer mehr verändert und verfeinert bis zu einem gewissen Grad hat. Immer mehr fähig gemacht hat, also diese Kraft des Ich hereinzuholen und zum Bewusstsein zu bringen. Das war die Haupttätigkeit eigentlich, die wir haben. Und stellen Sie sich vor, wir müssten noch immer so in Körpern herumlaufen, wie es, weiß ich nicht, die Cro-Magnon-Menschen hatten oder Neandertaler oder irgend sowas, die zwar nicht die direkten Vorläufer des Menschen sind, aber das sind Gestalten, die aus der Entwicklung ausgeschieden sind, sagen wir mal so. Die Menschheitsentwicklung ist weitergegangen. Es gab eben eine gewisse, wenn man so will, Vererbungslinie, die weich genug geblieben ist, dass sie nämlich durch diese geistigen Kräfte, die mit dem Ich verbunden sind, weiterentwickelt werden konnte und andere nicht. Die sind stehen geblieben, sind ausgestorben oder sind in Form sogar tierischer Gestalten dageblieben. Das heißt, die Tiere sind eigentlich etwas, was im Zuge der Entwicklung liegen geblieben ist in einer gewissen Weise, was nicht mehr dann so weich und bildsam genug war, um sich letztlich dann bis zur Menschenform zu gestalten. Also es ist eigentlich so ein sehr, sehr weiches, plastisches Wesen durchgegangen von mir, als wenn man am Anfang in so ein Schleimbatzen, aber da wirken schon genau dieselben Kräfte drinnen. Das heißt, wenn wir vom Menschen sprechen und von seinem Ich sprechen und was damit zu tun hat, so ist das verbunden mit einer Gestalt, die wir schon in der Urzeit irgendwo finden, wo es aber sicher nicht so ausgeschaut hat wie jetzt, sondern ganz anders, viel bildsamer, viel weicher, viel weniger verhärtet auch war. Natürlich konnten wir damals aber noch nicht als Anthropos uns aufstellen gegen die Erde und uns auch unserer selbst bewusst werden. Also das ist auch ein wichtiger Unterschied, das Ich zu haben, das irgendwo schon drinnen wirkt, heißt noch nicht, dass wir uns dieses Ich auch schon bewusst sind. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es wirkt drinnen, aber es muss erst Bedingungen schaffen, um sich seiner bewusst zu werden. Und diese Bedingung besteht eben darin, einmal sich aufzurichten und sich der Welt gegenüberzustellen. Und daher können wir unser Ich-Bewusstsein zunächst, ich betone zunächst, einmal auch nur hier wirklich gerade in dieser harten, physischen, bis zum festen, stoffverdichteten Welt entwickeln. Wenn wir also angenommen irgend so ein weil die Engel geblieben wären, so ein Wesen, das halt im, weiß ich nicht, in der Luft oder sonst wo herumschwebt oder im irgendwo herumschwebt und sich nicht der Welt gegenüberstellen kann, dann hätten wir auch nicht unser Ich-Bewusstsein in der Form finden können, wie wir es hier auf Erden finden können. Mit dieser, verbunden mit dieser Freiheit, die der Mensch entwickeln kann. Also dazu mussten wir es auf uns nehmen, so ganz in das Reich, aus dieser Perspektive gesehen, in das Reich des Todes abzusteigen. Denn die feste, stoffliche Welt ist die Welt des Todes. Noch nicht hundertprozentig, ein bisschen was lebt schon noch rundherum, eine ganze Menge, Gott sei Dank, aber noch sehr viel mehr Todes ist da drinnen. Und wir selbst sind dem Tod unterworfen. Dadurch, dass wir uns in diese Welt hineinbegeben haben. Wären wir in einer, wenn man so will, paradiesischen Welt geblieben, dann hätten wir auch eine gewisse Art von Unsterblichkeit, weil dort wäre alles noch so weich, bildsam, dass wir nicht sagen müssen, so irgendwann Schnitt, das Ganze ist zu hart, das Werkel kann ich nicht mehr brauchen, weg damit. In Wahrheit besteht nämlich der Tod darin, dass das Geistige in uns sagt, mit diesem Körper kann ich nicht mehr. Der ist zu hart, der entspricht meinen geistigen Anforderungen nicht mehr, ich muss ihn ablegen. Es ist eigentlich in Wahrheit unser Wille dahinter, unser Wille aus dem Ich heraus, auch wenn es von da nicht so ausschaut, da sagen wir wollen eigentlich möglichst 120 oder so werden. Aber weil wir uns halt ans Äußere klammern, an alles das nämlich, was nicht ich ist. Aber wir klammern uns halt daran, wenn wir daran bewusst werden. Und wir kosten das aus bis zur letzten Sekunde. Und in Wahrheit, der größte Moment des Bewusstwerdens ist der Moment des Todes. Wir arbeiten, wie entwickeln wir nämlich unser Ich-Bewusstsein? Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, wir entwickeln es, indem wir uns an der Welt bewusst sein. Wir werden uns aber namentlich auch ganz stark bewusst dadurch, dass unser Ich ununterbrochen mit unserer ganzen Körperlichkeit kollidiert. Kollidiert nämlich dadurch, dass sich diese Körperlichkeit, weil sie so fest und hart geworden ist, trotz der 80% Wasser, die drinnen sind, unheimlich schwer durch dieses geistig-schöpferische in uns umgestalten lässt. Das findet ununterbrochen Widerstände da drinnen. Und im Grunde jedes Mal, wenn der Geist in uns schöpferisch unseren Körper, unseren Organismus umgestalten will, dann kracht's und grammelt's da in unserem Organismus, wenn man so will. Das ist eigentlich ein schmerzhafter Prozess, fast könnte man sagen. Aber daran wachen wir auf. Daran wachen wir auf. Und es hat aber auch eine Folge, dass wir gerade durch unser Bewusstsein unseren Körper zerstören. In Wahrheit. gerade durch unser Wachbewusstsein. Die Ärzte wissen das auch, wenn ein Patient schwer krank ist oder so, versetzt er sich heute in einen künstlichen Tiefschlaf. Weil wenn das Bewusstsein draußen ist, dann können am besten die natürlichen Heilkräfte im Organismus wirken. Das heißt, die Lebenskräfte in uns, die können wirken, und alles, was Bewusstseinskräfte ist, die sind einmal ferngehalten davon. Also die können nicht noch mehr Schaden anrichten. Das heißt, eigentlich, indem wir bewusste Menschen sind, arbeiten wir an der Zerstörung unseres Organismus. Ununterbrochen. Die Lebenskräfte sorgen zwar dafür, Gott sei Dank, dass das immer großteils repariert wird, aber es bleibt in Wahrheit immer ein Überschuss. Darum werden wir halt dann mit der Zeit immer irgendwie gebrechlicher vielleicht und abgenützter. Also es bleibt immer ein Überschuss. Ewige Jugend im körperlichen Sinn schaffen wir mit noch so vielen Mittelchen in Wahrheit nicht. Und gerade im Alter ist die Chance, immer mehr bewusst zu werden. Gerade da, wo die Zerstörung schon, wenn man so will, weit fortgeschritten ist. Wir lernen zum Beispiel mit immer weniger Gehirn auszukommen. Tagtäglich verlieren wir Tausende und Abertausende Gehirnzellen. Die sterben ab und werden nicht mehr regeneriert. Weil die Bildung neuer Gehirnzellen hört spätestens mit der Pubertät auf. Meistens schon etwas früher. Und ab da ist nur mehr Abbau. Gehirnzellen werden immer weniger. Es werden zwar neue Verbindungen, neue Vernetzungen gebildet, aber keine neuen Nervenzellen mehr. Die gehen zurück. Also das heißt, wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben, haben wir gelernt, mit deutlich weniger Nervenzellen auszukommen, als wir noch in unserer Jugendzeit hatten. Und trotzdem sind wir bewusster geworden. Wenn Sie vergleichen Ihr Bewusstsein als Kind mit dem Bewusstsein, das Sie als älterer Mensch haben, dann ist das deutlich gewachsen. Aber der Preis dafür ist, dass halt unser Körper eher die Linie nach unten geht. Das ist der Preis dafür. Und die größte Abnützung ist halt dann in dem einen großen Moment des Todes. Da zerstören wir eigentlich den ganzen Körper, stoßen ihn in einem großen Moment ab, und das ist ein Moment des ganz starken Aufleuchtens des Bewusstseins in Wahrheit, wie wir es hier während des Lebens gar nicht erreichen können. Es kann allerdings, jetzt werden Sie sagen, naja, erlebt es jeder Mensch nach dem Tod so stark und wach und bewusst? Naja, es kann sehr leicht sein, dass wir durch diese Intensität des Bewusstseins, das dabei entsteht, absolut geblendet sind. Und dann sehen wir so viel, wie wenn wir in einen grellen Scheinwerfer hineinschauen, nämlich so ziemlich gar nichts für einen Moment. Nur mit der Zeit lernen wir also, dieses Licht abzudämpfen und dann schon alles Mögliche im Geistigen auch zu sehen, was wir jetzt hier auf Erden so leicht nicht sehen können. Aber in Wahrheit ist es so, dass dieser Moment des Todes den stärksten Impuls für das Ich-Bewusstsein gibt. Und wenn man dazu nimmt den Gedanken der wiederholten Erdenleben, den Steiner ja sehr, sehr stark behandelt, auch in seinen Schriften und Vorträgen. Also, und dieser Gedanke macht ja durchaus Sinn, wenn man gerade diese Funktion des Ich hernimmt. Also das Ich, wenn das einmal wirklich ein geistiger Funke ist, Geistiges als etwas, das sich selbst schafft, dann liegt einmal schon drinnen, dass das etwas in gewissem Sinn Unzerstörbares ist. Denn etwas, was sich selbst aus sich heraus schaffen kann, kann nicht zerstört werden durch irgendwas, weil es sich selbst ununterbrochen wieder erneuert. Das ist so wahnsinnig schwer vorzustellen. Im körperlich-physischen können wir uns das nicht vorstellen, aber im Geistigen ist genau das Prinzip. Es ist dafür gibt es das Bild etwa des Phönix, der aus seiner eigenen Asche immer wieder neu ersteht. Immer wieder. Das ist das Ich eigentlich, das ununterbrochen aus seiner Asche, aus diesem geistigen Funken heraus immer wieder neu ersteht. Also das ist etwas, was durchgeht, egal ob es jetzt einen Körper hat oder nicht. Könnte man sagen, ich würde jetzt nicht eh gleich ohne Körper bequemer leben, dann hätten wir viele Wehwehchen vielleicht nicht. Ein paar nette Dinge, die hätten wir halt vielleicht nicht haben, aber immerhin, wir hätten auch manche Probleme nicht. Ja, aber das Problem ist, ohne den Körper können wir das Ich-Bewusstsein nicht entwickeln. Der Funke allein, der quillt zwar über irgendwie vom Schöpferischen, aber er braucht was, an dem er sich bewusst werden kann. Die Elohim, die Schöpfergötter, haben gleich eine ganze Welt geschaffen. Da war halt so Kräftiges heraus, dass sie sich gleich eine ganze Welt gegenüberstellen konnten. Das können wir halt noch nicht. Wir brauchen eine fertige Welt, der wir uns einmal gegenüberstellen können und daran uns zu stoßen. Im Grund werden wir bewusst, dass wir uns an unserem Körper stoßen und an der Welt draußen stoßen. Unser Blick geht dorthin und stößt auf die Tür und dort kann er nicht durch. Und daran erwacht das Bewusstsein. Nur fürs Geistige wäre das völlig durchlässig alles. Fürs Geistige ist das alles gar nicht vorhanden. Aber hier, da mit Hilfe unserer Sinnesorgane oder so, dringen wir nicht weiter. Und dort stoßen wir an. Und wir können uns die Frage stellen, was ist denn jetzt hinter der Tür? Also solche Gedanken können wir dann entwickeln und können neugierig sein, können dann vielleicht sogar mal die Tür aufmachen und dann stoßen wir wieder dort auf irgendwas an. Also überall stoßen wir uns. Dazu muss das Ich immer wieder hier hinein. Und je dichter und fester diese Körperlichkeit da unten ist, desto mühsamer ist es fürs Ich, aber desto stärker wacht das Ich-Bewusstsein auf an diesem Widerstand. Wenn sie rausgehen, passen sie auf bei der Tür, das nicht anstoßen. Wenn sie mit dem Kopf anrennen, sind sie sich ihrer bewusst geworden, die Tür ist sehr niedrig. Wenn man verträumt rausgeht, vorher weiß man es noch nicht, aber nachher weiß man es sicher. Und das ist so das Grundprinzip des Aufwachens irgendwo. Daher ist wach werden, bewusst werden, in gewisser Weise ja immer etwas Schmerzhaftes. Es ist... Man merkt es auch oft bei den Jugendlichen so, weil wenn sie in der Pubertät sind, in der Zeit danach, da ist das Ich noch nicht so ganz wach. Das ist noch sehr viel mehr, noch viel mehr als so beim Erwachsenen aus dieser mehr traumhaften Ego-Welt heraus, die da sich jetzt langsam herausbildet und sie bilden sehr stark ihr Ego dann aus und sehr kollektiv dann oft auch, nicht wahr, weil was die Freunde tun, das muss man dann auch so tun, aber so ganz wach werden da, das schätzt es noch nicht sehr, weil das tut weh. Das tut eigentlich weh, immer ein bisschen. Und meistens sorgt dann das Schicksal dafür, dass wir ein paar Schläge kriegen, die uns ziemlich wehtun, und an denen wachen wir auf. In Wahrheit müssen wir dem Schicksal dankbar sein, dass uns Gott die Schläge gibt, weil an denen erwachen wir. Wenn das ganze Leben so ohne einen einzigen Schicksalsschlag vor sich geht, ist das sicher angenehm. Aber wach werden wir nicht. Für unser Ich-Bewusstsein haben wir dann in diesem Erdenleben relativ wenig gelernt. Wenn wir viele Prügel in den Weg gelegt bekommen und 10-mal darüber stolpern, aber trotzdem weiterkommen und einige Blessuren davontragen und einige Schmerzen ausstehen müssen, dann sind wir aber auch wach geworden. Und man merkt das den Menschen auch meistens an, also die durch schwere Krisen durchgegangen sind und sie auch bewältigt haben, das sind meistens auch wirklich wachere Menschen geworden und bewusstere Menschen geworden. Und das heißt, sie können ihre Schöpferkraft, das Ich, dann auch wirklich bewusst in der Welt einsetzen. Das ist nämlich das Nächste. Das Ich ist zwar ein Tor, durch das das Schöpferische, das Geistige kommt, aber dass ich es bewusst handhaben kann, ist nur ein nächster Punkt. Also da müssen wir erst aufwachen. Und wir sind jetzt in der Zeit, wo das immer bitterer notwendig wird, eben weil die alten Kräfte immer mehr zugrunde gehen, die ohne Bewusstsein oder nur mit Traumbewusstsein gehen, die funktionieren einfach nicht mehr. Und das macht auch Sinn in der Weltentwicklung. Also wir sind jetzt als einzelnes Ich, als einzelne Individualität aufgerufen. Daher, wenn heute oft gesagt wird, was kann der Einzelne schon tun? Nur der Einzelne kann was tun. Und was der Einzelne versäumt, fehlt in der Welt. Jeder Einzelne. Und das ist die Welt ärmer, und das fehlt ja etwas. Also wir können, müssen, wenn wir wollen. Niemand zwingt uns, auch die Götter, wenn man so will, können uns nicht mehr zwingen. Das ist nämlich das Großartige eigentlich, dass mit dem Menschen ein Wesen in die Welt entlassen wurde, das sich der Herrschaft der Götter entziehen kann, in einer gewissen Weise. Ich meine, wir können nicht aufhalten den Verfall unseres Körpers und solche Dinge, das können wir alles nicht aufhalten. Aber in unser Ich kann uns niemand hineinreden. Aus unserem Ich kommt das heraus, was wir aus unserem freien Willen wollen. Nichts anderes. Nichts anderes. Und wenn wir nicht wollen, kommt es halt nicht herein. Dann ist die Welt um das ärmer. Und so wie unsere Schöpfung heute gebaut ist, ist sie im Grunde gerechnet darauf, dass der Mensch sie weiterführt. In einer kleinen, bescheidenen Weise, aber es ist uns eigentlich ein Freiraum gegeben, um sie weiterzuführen, um sie weiterzuentwickeln. Und nicht zu sagen, ja, die Götter werden schon alles für uns tun und dann, egal was wir da herumpfuschen, irgendwann kommt dann die große Erlösung und alles ist gerettet und alles ist wieder schön und dann ist vorbei. Wenn man so will, liegt es, und das ist ein Gedanke, den man sehr ernst nehmen muss in Wahrheit, die Schöpfung kann auch scheitern. Das ist etwas Einmaliges in der Welt. Also wenn ich den Gedanken weiterspinne, dass es vielleicht schon vor unserer Welt andere Welten gegeben hat, wie sogar die Naturwissenschaft spekulativ als möglich ansieht. Also dass vor dem Urknall es andere Welten gegeben hat und davor wieder andere Welten. Alle haben halt mit einem Urknall begonnen und dann gab es einen Endknall, dann waren sie wieder weg. Und dazwischen ist etwas entwickelt worden. Wenn man dem folgen darf, was Steiner darüber schildert, dann ist es das erste Mal mit unserer Welt, mit unserer Schöpfung so, dass es ein Geschöpf wie den Menschen gibt, das dem aber zugleich die Freiheit gegeben wurde, letztlich darüber zu entscheiden, ob diese Schöpfung gelingt oder scheitert. Also so ein kleines Wesen wie wir, an dem hängt's. Vorher hat es alles so funktioniert, dass es gab geistige Wesen, alle möglichen Hierarchien oder so, wie es auch die Kirche kennt, die ganzen Engelhierarchien und was alles, ob man es jetzt Götter oder Engel nennt, ist ja egal. Also da wurde sie in Wahrheit auch so, weil die Sache mit Monotheismus und Polytheismus, das ist eh so eine Frage der Benennung in Wahrheit. Es ist nur die Frage, ob man halt sieht, da oben ist irgendwo eine ganz große Quelle und dazwischen gibt es aber dann eine ganze Fülle geistiger Wesen. Also sei es Erzengel, Urengel, weiß Gott was alles. Also kennt man auch also im Christentum ganz genau und hat durchaus was für sich. Also es gibt eine ganze Hierarchie von geistigen Wesen, die den Menschen vorangegangen sind in seiner Entwicklung, die aber heute jetzt so heute nicht in körperlicher Gestalt deswegen notwendigerweise herumlaufen. Sie haben nicht gesagt, dass jedes geistige Wesen in so einer geschlossenen Körperlichkeit herumlaufen muss wie wir. Ich meine, wenn man schon die ganze Schöpfung der Welt hernimmt, diese Elohim, die das geschaffen haben, wenn man heute diesen Ausdruck aus der Bibel nehmen will, die waren sicher nicht irgendwelche riesigen körperlichen Wesen, die da zum Basteln begonnen haben. Sondern es ist eben das Geistige, das zu schaffen beginnt, dass er mal etwas heraussetzt aus sich, was zuerst in Wahrheit nur Seelenwelt ist. Das ist das Erste nämlich. Sich dann erst verdichtet zu sowas, was man Lebenskräfte nennen kann, aber noch ohne irgendwas Stofflichen. Und was vielleicht sowas ähnliches wie Lichtartiges ist, Strahlungsartiges ist. Heute mit der modernen Energie oder irgend sowas sagen. Und dann kommt zuletzt erst das Stoffliche. Aber in dem Ganzen wirkt eine schöpferische Kraft. Und das sind diese Elohim drinnen. Die brauchen keinen Körper dazu, um das zu tun. Also wir, um ein geistiges Wesen zu sein, würden ihn auch nicht brauchen. Aber wir brauchen ihn eben, um das Bewusstsein zu erwerben. Dazu brauchen wir es, um uns dem gegenüberzustellen. Aber was ich sagen wollte mit diesem wiederholten Erdenleben. Wenn wir uns vorstellen, dass der Mensch wirklich durch wiederholte Erdenleben durchgeht, dadurch immer wieder eine Chance bekommt, sein Ich-Bewusstsein weiterzuentwickeln, mit einer neuen, wieder tauglicheren Körperlichkeit. Ja, der Mensch selber durch seine Entwicklung ist die Triebkraft sogar dafür, dass dann später, vielleicht Jahrhunderte später bereits wieder es andere Körperlichkeiten gibt. Wir sind die Triebkraft, nämlich die Entwicklung, auch die körperliche Entwicklung der Menschheit vorantreiben. von dem her. Weil wir eigentlich uns sozusagen aus dem Geistigen heraus vorbereitend Einfluss nehmen auf das, was da in der Natur, in der Fortpflanzungslinie passiert. Das sind eben nicht nur Naturkräfte. Also wir bereiten uns im Grunde selber vor, eine Körperlichkeit, die dann geeignet ist für unsere neue geistige Entwicklungsstufe, für die nächste Entwicklungsstufe. Aber mit jedem Tod, durch den wir durchgehen, nimmt unser Bewusstsein ganz stark zu, gerade in dem Moment des Todes. Doch je mehr Tode wir durchgegangen sind, desto wacher wird unser Bewusstsein. Das ist vielleicht ein ganz wesentlicher Gedanke, auch der mit verbunden ist mit dieser Idee der wiederholten Erdenleben. Dass wir gerade dadurch, dass wir durch viele Tode bereits durchgegangen sind, unser heutiges Ich-Bewusstsein haben. Also, dass wir eben dadurch, durch dieses starke Erleben, dieses sich Trennens vom physischen Körper, vom Zerstören dieses physischen Körpers, dass wir daran eben besonders stark erwachen. Und je öfter wir das durchmachen, desto mehr haben wir davon. Der Witz an der Sache ist der, dass das, was wir einmal am Bewusstsein gewonnen haben, nicht mehr verlieren. Das heißt, es wird in den Bestand des Ich aufgenommen. Das ist sozusagen die Schulbank, die wir immer wieder drücken müssen. Aber wenn wir die Aufgabe bewältigt haben, dann brauchen wir die Schulbank nicht mehr dazu. Also das heißt, irgendwann vielleicht in Zukunft werden wir so weit sein als Menschen, dass wir durch unser Ich weiter bestehen werden und gar keinen Körper mehr brauchen. In einer anderen Form weiter existieren. Vielleicht. Fragezeichen. Wenn wir bewusst genug geworden sind. Bewusst genug geworden sind, um dann die weitere Bewusstseinsentwicklung auf andere Weise voranzutreiben. Ist jetzt ein sehr kühner Gedanke, ich weiß. Also heute greifen wir sehr weit hinein. Aber das sind die Perspektiven, auf die uns das Ich irgendwo hinweist. Wenn wir nur irgendwo versuchen, das ernst zu nehmen, dass es etwas Schöpferisches ist, das sich selbst schafft. Und im Überfluss seines Schaffens der Welt etwas gibt. Weil das ist es eigentlich, aus dem Überfluss dieses Schaffens heraus schenken wir etwas der Welt. Und daher bereichern wir die Welt immer, wenn wir aus dem Ich heraus tätig sind. Und das ist immer etwas, was der Welt förderlich ist. Aus dem Ich heraus können wir eigentlich nie etwas tun, was der Welt schadet. Das ist nämlich auch das Interessante, weil wir immer aus dem gesamten Geistigen heraus es holen. Das Geistige ist etwas Ganzheitliches, wenn man so will. Das heißt, was der eine Mensch schöpferisch hervorbringt, ist immer in einer gewissen Harmonie mit dem, was der andere aus der geistigen Welt heraus schöpferisch auf die Welt bringt. Was dann trotzdem die Differenzen erzeugt, ist, weil wir halt unser Ego auch daneben haben und meistens 99% Ego und 1% Ich dabei, 1% Individuum. Das erzeugt die Konflikte. Etwas, was Steiner auch schon in seinen anfänglichen philosophischen Schriften oder besonders dann in seinem philosophischen Hauptwerk in der Philosophie der Freiheit beschrieben hat und was er genannt hat, die moralische Intuition. Wenn der Mensch aus Freiheit handelt, dann hält er sich nicht mehr an irgendwelche vorgegebenen moralischen Regeln, sondern er schafft im Moment aus dem Geistigen heraus, eigentlich schöpft er durch die Intuition heraus das, was jetzt in der konkreten Situation zu tun ist. Und so zu tun ist, dass es also zum Wohl des anderen Menschen, zum Wohl der Welt überhaupt ist. Und er sagt dann ganz deutlich, wenn die Menschen wirklich aus der moralischen Intuition schaffen würden, dann kann es eigentlich nie ein Missverständnis geben. Das Problem ist halt, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir das in ausreichendem Maße tun und dass wir noch sehr mit dem Ego zu hadern haben. Aber die Zukunft wird in guter Weise nur dann vorangehen, wenn immer mehr von dieser schöpferischen Intuition, von dieser moralischen Intuition hereinkommt. Weil diese alten Kräfte haben nämlich die Tendenz, sich immer mehr in diesem Egoismus zu verhärten. Das ist nämlich der Weg, den diese Kräfte gehen. Sie waren einmal sehr lebendig, sehr beweglich, sehr weltumfassend und haben sich immer mehr zusammengezogen. Also letztlich steckt das dahinter, dass die Welt so fest und hart geworden ist. Das steckt nämlich dahinter, steckt, dass im Seelischen die Welt sich zusammengezogen und verhärtet hat. Im Weltenseelischen, wenn man so will. Ui, jetzt spreche ich ganz was Großes wieder aus. Wir glauben nämlich, die meisten glauben heute nur, das Seelische, das ist was, was in uns drinnen ist, nur in uns, vielleicht in den Tieren auch irgendwo ein bisschen und sonst nicht. Nein, das Seelische ist in der ganzen Welt, hinter der ganzen Welt. Wir sehen es halt nur nicht, wenn man es mit äußeren Augen nicht sieht. Wir sehen ja selbst dem anderen Menschen nicht direkt das Seelische. Obwohl wir uns schon hineinleben können oder können sollten. Aber so als heutige moderne Menschen, die halt nur aufs Sinnliche gerichtet sind, aufs Äußere gerichtet sind, sehen wir das in der Welt nicht. Aber in der Wahrheit ist die Welt aus dem Seelischen hervorgegangen. Das heißt, wenn die Elohim die Welt geschaffen haben aus dem Geistigen heraus, ist das Erste, was sie geschaffen haben, eine Seelenwelt. Und jetzt verrate ich Ihnen ein großes Geheimnis. Die Schilderungen, die im Sechstagewerk drinnen sind, beziehen sich vorzüglich auf die Schaffung der Seelenwelt. Und wenn man das im äußeren Sinn nimmt, missversteht man es völlig. Wenn dort die ersten Pflanzen oder was alle nach ihrer Art geschaffen werden, ist immer so interessant, nach ihrer Art. Es werden nicht die einzelnen äußeren Pflanzen geschaffen zu dem Zeitpunkt, sondern es wird, Steiner nennt es dann, die Gruppenseele der Pflanzen geschaffen, die Gruppenseele der Rosen, die Gruppenseele der Veilchen. Das heißt, diese seelische Grundlage, die dann in der Gestaltung aller heutigen einzelnen äußeren Veilchen und so weiter wirkt. Und dann ist ein weiter Schritt, ein weiter Weg noch, dass das Ganze sich verdichtet, naja, dass Lebenskräfte herauskommen, das erste Stoffliche herauskommt. In der Bibel steht das sehr richtig drin, weil wenn man schaut, im zweiten Kapitel fängt plötzlich wieder eine Schöpfungsgeschichte an. Lesen Sie es nur einmal nach. Es ist alles fertig. Die Elohim ruhen am siebten Tag, nachdem sie alles geschaffen haben. Man denkt sich, Amen, die Welt ist fertig, Gott sei Dank. Und dann geht's wieder. Nichts war da auf der Erde. Es war alles wüst und leer schon wieder. Und nichts, kein Pflänzlein, kein gar nichts. Und jetzt geht's schon wieder los mit der Schöpfung. Dann wird erst der Garten Eden geschaffen und so weiter. Das, die Paradiesesgeschichte erzählt. Das schildert nichts anderes, als dass die Geschichte jetzt eine Stufe tiefer geht. Eine Stufe dichter wird. Jetzt kommt das heraus, was man immer als Seelisches bezeichnen kann, was man, naja, nennen wir es Energie, nennen wir es Lebenskräfte, Lebensenergie, diese Dinge. Das Paradies ist eigentlich noch immer keine Welt, ist kein Garten, den man irgendwo da draußen finden könnte. Manche Forscher haben es dann gesucht draußen, irgendwo im Orient muss das sein, nach den Schilderungen. Na, dort war es nie. Das ist eigentlich eine Welt, die auch noch gar nicht sinnlich sichtbar ist, oder wenn nur als Lichterscheinung sichtbar gewesen wäre, das ist irgend so etwas. Und dann geht es erst ins Stoffliche, nämlich dort geht es ins Stoffliche, wo dann die Geschichte mit dem Sündenfall passiert. Da kommt dann der große Absturz und jetzt stürzt der Mensch plötzlich in die sinnliche Welt hinunter. Durch die Schlange und was weiß ich, wie das halt dort geschildert wird. Aber damit mit dieser Schlange sind gemeint diese Kräfte des Egoismus, die dann stark sind und die dann eigentlich in einer relativ kurzen Zeit zu einer sehr starken Verdichtung dieser Seelenkräfte führen, das heißt zu einem sehr starken Egoismus führen, das verdichtet dann diese ganzen Energiekräfte, diese Lebenskräfte und dann fängt es an, stofflich zu erscheinen. Und da sind wir jetzt schon relativ weit. Das heißt, im Grund, feste Materie, dahinter steckt in Wahrheit großer Egoismus. In Wahrheit. Aber wenn wir den nicht hätten, würde man nicht als aufrechtes Wesen auf der Welt stehen. Also er ist notwendig, er ist was Gutes. Aber aus unserem Ich heraus sind wir die Gegenkraft dazu, die eigentlich in Wahrheit irgendwann einmal wieder diesen ganzen Egoismus auch auflösen wird. Irgendwann. Alles zu seiner Zeit. Wird vielleicht so weit gehen, dass, oder wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass diese ganze stoffliche Welt sich einmal wieder auflöst. Zunächst in Energie, wenn man so will, irgendwann nur mehr ein seelisches und schließlich verschwindet auch das. Das sind alles Dinge, die man dann schon längst nicht mehr mit einer äußeren Wissenschaft fassen kann, abgesehen davon, dass wir dann in der Form sicher nirgendwo mehr herumspazieren werden. Aber also das ist so eine ganz weite Perspektive, aber jedenfalls, wie sie ablaufen wird von jetzt an immer mehr, hängt an jedem einzelnen Ich. Das heißt, dieser geistige Wesenskern des Menschen arbeitet mit wesentlich an der Weltgestaltung. Das ist so als Gedanke das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Danke.
Danke.